erste allgemeine Verunsicherung.
Hier ist die ERV.
Die erste allgemeine Verunsicherung. Herzlich willkommen, Klaus Eberhartinger.
Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der EAV. Achso, das muss ich vielleicht übersetzen. Also EAV steht auf der CD auch drauf. Aber es steht da drunter, erste allgemeine Verunsicherung.
Diese Österreicher.
Die erste allgemeine Verunsicherung mit EAV. Wissen, was das heißt? Das heißt Eisenbauern als Vorspiel.
Herzlich willkommen zum Podcast Total Verunsichert. Da die erste Folge Folge 0 war, ist das hier heute die erste offizielle Folge, also Folge 1. Wolfgang Hofer ist diesmal leider nicht dabei, dafür freue ich mich jetzt ganz besonders auf meinen heutigen Gesprächspartner.
Hallo Köln, hören Sie mich? Ich begrüße ganz herzlich Matthias vom ERV-Archiv. Hallo Matthias.
Ja, hallo Alex, ich kann dich tatsächlich hören.
Ja, sehr schön. Ja, das ist, man fühlt sich da wie in der Tagesschau.
Ja, toll. Toll hier zu sein. Also ich freue mich wahnsinnig. Danke.
Ja, das kann ich eben so zurückgeben. Das, ich freue mich auch. So, jetzt haben wir uns gegenseitig bepinselt. So, jetzt um was soll es heute erstmal gehen? Thematisch. Wir haben uns überlegt, wir haben jetzt in der ersten Folge schon über das erste Album gesprochen, haben da auch ganz ausführlich die Webseite ERV-Archiv von Matthias immer wieder gewürdigt und daraus zitiert und Informationen genommen. Und jetzt haben wir uns eigentlich gedacht, ja, jetzt muss man einfach mal sozusagen den Mann, der da, der voll Bescheid weiß und jede Information aus dem FF Stegreif sozusagen sofort hier sagen kann, gleich mal hier einladen. Das heißt, wir werden jetzt noch ein bisschen über das erste Album sprechen und ja, dann schauen wir mal, ob wir noch weiterhin so ein bisschen die Fangeschichte, die persönliche Fangeschichte von dir, Matthias, und vielleicht auch von mir, wenn das jemand wissen will und hören will, dann...
Ja, ich werde dann bei Zeiten nachfragen.
Genau, du bist sozusagen Volkesstimme, die sozusagen hier wissen will, was ich so mache. Aber ich denke immer, irgendwie interessiert es ja keinen eigentlich, was ich so mache, aber vielleicht interessiert es ja doch den einen oder anderen. Also zum ersten Album.
Zum ersten Album. Also das ist natürlich sehr nett, dass du glaubst, dass ich alle Fakten über die Anfangszeit der ERV parat habe. Das ist natürlich total falsch. Ich bin auch vollkommen unvorbereitet in dieses Gespräch gegangen. Also eigentlich weiß ich auch nicht mehr als jeder sterbliche ERV-Fan.
Ah, das ist ja Phishing for Compliments hier.
Eigentlich, alles, was ich jemals wusste, schreibe ich direkt auf und setze es auf meine Homepage und von daher...
Ja, das geht mir tatsächlich ähnlich. Also das ist auch immer bei mir das Problem. Bei mir, ich schreibe auch, wenn ich irgendwo was finde, schreibe ich das sofort irgendwo auf der Homepage rein, weil ich das garantiert sofort wieder vergesse und dann weiß ich wenigstens, wo ich nachschauen muss.
Ja, genau. Das ist eigentlich mein persönliches Archiv und ja, ich habe es mal ins Netz gestellt.
Ja, da sind wir alle froh, dass zumindest das dann jeder andere noch hören kann. Also da... Oder sie in dem Fall lesen kann.
Ja.
Genau, also zum ersten Album.
Was kann ich da noch großartig sagen? Ihr habt das ja in epischer Breite
ja.
besprochen.
Ja, und du hast mir dann geschrieben, dass du uns jetzt eigentlich so eine kleine Abreibung geben willst, weil du hast ja eigentlich eine komplett andere Meinung zu dem, was wir gesagt haben, oder?
Naja, komplett anders ist auch falsch. Mir kam ein Song etwas, ja, wurde etwas schnell abgehandelt, was man gar nicht glaubt bei den 2 Stunden Podcast, aber das war tatsächlich sehr schnell abgehandelt und das war dieser schöne Song Umberto, den ich ja zu meinen persönlichen Lieblingssongs zähle, des ersten Albums und überhaupt.
Oh, tatsächlich?
Also da möchte ich ja nochmal eine Lanze verbrechen, der ist wirklich ganz, ganz toll und das kam so ein bisschen für meine Ohren rüber, als wäre das so, ja, ein paar Worte aneinandergereiht, ganz lustig, aber das ist...
Das ja, was macht's denn aus? Was findest du so toll an dem Song?
Naja, ich glaube, das ist so das, was Thomas Spitzer wirklich kann, mit wenigen Worten viel sagen.
Ja, genau, das ist richtig.
So, ja, also kenne kaum einen Song, in dem das ähnlich gemacht wurde. Mhm. Also ein paar Worten, ja, eine ganze Geschichte zu erzählen. Von daher Umberto sehr unterschätzt und ganz, ganz tolles Lied.
Mhm. Ja, also ich, dann ist es offenbar auch ein bisschen falsch rübergekommen, weil ich wollte eigentlich auch sowas in der Richtung ein bisschen sagen. Also es ist, ich finde auch tatsächlich, das ist wirklich total erstaunlich, eigentlich auch total einzigartig in den ganzen Liedern, die er bisher oder die er nachher dann auch geschrieben hat. Es gibt eigentlich kaum ein Lied, das in diesem Stil gemacht ist, und das ist wirklich total raffiniert gemacht auch, finde ich. Also da stimme ich dir absolut zu. Also das ist schon auch eine Qualität, die er hat. Wobei ich ja finde, dass er eigentlich auf dem ersten Album ja eigentlich noch relativ konventionell ist für seine Verhältnisse.
Ja, das stimmt. Also ich finde auch, man merkt, wenn man das erste Album durchhört, es ist textlich natürlich schon sehr viel von Thomas Spitzers späteren Werken herauszuhören, aber ja, es ist noch nicht so ausgereift an vielen Ecken.
Und ich denke mir auch, ich habe jetzt neulich auch nochmal das späteres Album, das Himmel und Hölle Album, nochmal angehört, und ich habe mir dann gedacht, da merke ich dann doch irgendwie plötzlich den Unterschied, dass irgendwie jede Zeile, jedes Wort scheint da fünfmal umgedreht worden zu sein von ihm, und es passt immer alles. Also gut, es gibt auch Lieder, wo es ihm nicht so gut gelingt, aber meistens ist es halt so, dass die schon extrem konzentriert auch sind, die ganzen Songs. Und im ersten Album, glaube ich, ist er dann noch nicht so weit gegangen. Also da ist er hat immer schon eine Idee drin und auch gewisse Reimtricks auch drin, aber halt nicht so vollgepackt. Also das ist zumindest ja das, was mir den Eindruck macht.
Ja, das stimmt. Also was ich an der ERV immer gemocht habe oder immer noch mag, ist so, dass man aus einem Song auch einen Zeiler oder einen Vierzeiler praktisch herauslösen kann, der so für sich steht und der so für sich einfach fantastisch ist. Und da wüsste ich jetzt vom ersten Album, also würde mir jetzt spontan nichts einfallen.
Ja. Das stimmt, ja, sagen wir so, man könnte natürlich von Umberto könnte man schon vielleicht zwei, drei Worte oder so rausnehmen, weil selbst die ergeben ja dann irgendwie einen Sinn.
Ja, okay, das stimmt. Aber so war jetzt zumindest nichts dabei, was mich jetzt so, wo ich dachte, so, wow, tolle Textzeile.
Mhm, ja.
Ja, es ist obwohl ich das erste Album nicht runtermachen möchte. Also ich bin ja eh großer Fan dieser ersten beiden Alben, und das war schon toll.
Ja, dann sind wir mal gleich beim Thema. Wie bist du denn auf das erste Album dann letztendlich gekommen? Also wann war das dann so?
Das ist relativ lange her. Ich hatte ganz am Anfang das erste Album auf Kassette überspielt bekommen. Also das war damals vor dem Fanclub, den man heute so kennt, gab es einen Fanclub aus Österreich, der von einer Sabine geleitet wurde. Und damals gab es ja noch kein Internet, beziehungsweise ich hatte noch keins.
Und wir hatten ja alles noch, damals,
wir hatten ja nichts damals, genau. Und das lief alles noch über die Post. Und wir haben uns dann immer Briefe geschrieben, also Sabine, die Fanclub-Leiterin, und ich. Und irgendwann habe ich halt geschrieben, wie ich denn an das erste Album herankommen könnte. Und sie wusste das auch nicht und hatte dann damals Ike Breit gefragt, weil sie wusste, dass er das noch hat. Also ich glaube, alle ERVler haben ja auch nicht mal das erste Album. Ja. Ike Breit hat es wohl noch. Und der hat das auf Kassette überspielt in einer unfassbar beschissenen Qualität. Also ich würde sagen, 80% Rauschen, und ja, so ein bisschen hört man die Musik raus. Ja, und damit habe ich jahrelang gelebt. Das war so mein erster Eindruck vom Album. Habe auch erst hinterher gemerkt, als ich dann irgendwann die LP bekommen habe, dass der erste Song praktisch komplett fehlt, weil der auf der Kassette einfach nicht drauf war. Ich dachte, das erste Lied wäre nur 10 Sekunden lang. so bin ich daran gekommen. Und irgendwann habe ich mir dann die Platte nachgekauft.
Also nachgekauft heißt, du hast sie dann auch im Original dir dann gekauft.
Ich habe sie mir im Original gekauft, und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll, weil mir, glaube ich, großen Hass zuziehe, aber ich habe sie billig gekauft, muss ich gestehen. Ich habe das auch bei eBay gefunden, aber glücklicherweise in so einem Paket mit 200 anderen LPs.
Okay.
In diesem Paket, glaube ich, für weiß ich nicht, 150 Euro oder so gekauft habe. Und das Tolle war, mir ging es ja nur um diese eine Platte. Das heißt, ich konnte 199 LPs wieder verkaufen.
Aber du hast du die dann einzeln verkauft dann? Oder?
Nein, ich habe die dann auch wieder als Paket verkauft.
Ach so, okay.
Keine Ahnung, für wie viel, aber ich glaube, so unterm Strich habe ich vielleicht 20, 30 Euro dafür gezahlt. Und
Matthias, leider muss ich jetzt aufhören mit dem Gespräch, weil ich kann nicht mehr.
Viel Geld ausgegeben für eine kaputte LP, oder habe ich das falsch in
Erinnerung? Ich rede nicht drüber.
Okay, ja.
Ja, okay, aber das sind natürlich schon die Momente, da frohlockt das Fanherz, oder? Das ist dann, wenn man sowas findet, dann.
Ja, aber ich weiß noch, dass ich mich sehr gefreut habe. Weil, also das war so ein Ding, ich dachte immer so, also wenn du die Platte mal findest, dann, ich war früher mal auf Plattenbörsen unterwegs, als es noch kein eBay gab oder beziehungsweise ich noch kein Internet hatte. Und ich dachte immer so, wenn ich die mal finden sollte, dann werde ich die wahrscheinlich nur auf einer Plattenbörse in Wien finden. Mhm. Aber da ist man ja jetzt auch nicht jedes Wochenende. Also ja, ich bin irgendwie schon ein bisschen abgeschrieben und dann kam dieses Plattenpaket. Ja.
Apropos, das wollte ich noch sagen, apropos Plattenbörse. Du kennst dich da ja, glaube ich, doch relativ gut aus mit so diesem ganzen Ambiente von diesen Gebrauchtplattenhändlern und Plattenbörsen, oder? Soweit ich dich, wie ich dich verstanden habe.
Ja, die dicken alten Männer in Lederwespen, eigentlich nur Jazz hören, aber sich dann aus kommerziellen Gründen herablassen, auch deutsche, österreichische Popmusik zu verkaufen. Ja, da habe ich sehr viel Zeit in meiner Jugend zugebracht auf diesen Plattenbörsen. Das war schon sehr spaßig, ja.
Aber was sind das eigentlich für Börsen? Weil, also ich muss gestehen, also ich habe eigentlich nie, glaube ich, eine vernünftige Plattenbörse gefunden. Also ich bin jetzt sowieso jetzt nicht der Riesensammler, also ich schaue immer noch in einer günstigen Gelegenheit oder so, aber ich bin jetzt kein, oder war bisher auch nie einer, der jetzt groß auf so Plattenbörsen gegangen ist. Ich war einmal in so einer Plattenbörse und das war, also ich war dermaßen frustriert, das war so ein trauriges Ambiente. Das war in der Stadthalle hier bei mir und ich bin da hingegangen, das war am Sonntag und dann will ich da reingehen, dann sagt er, ja, Moment mal, hier 5 Euro oder ich glaube 5 Mark waren es damals und ich denke, was, die wollen mir was verkaufen und wollen da einen Eintritt haben. Gut, dann habe ich irgendwie Eintritt gezahlt und dann war ich da drin und dann war halt da wirklich, wenn ich da durchgeschaut habe, also da war wirklich das Allerbanalste an Platten überall rumgelegen, dass du wirklich, also bei eBay oder selbst wenn du beim Nachbarn mal klingelst und sagst, gib mir doch bitte mal die Kiste mit Platten, alten Platten im Keller oder so. Also da war wirklich das Allerstinknormalste dabei und von der ERV war da irgendwie ein Geld oder Leben Platte dabei und der wollte da irgendwie 15 Mark oder so dafür haben. Also das war alles irgendwie sehr frustrierend. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich war das irgendwie eine ganz besonders schlechte Plattenbörse oder, aber das, so wie ich das verstanden habe, ist es so eine Firma gewesen, die sozusagen rumreist durch die Landen und Dörfer und da immer irgendwo aufschlägt und dann so einen Markt macht. Aber sowas ist es dann nicht, was du jetzt
besuchst. Doch, ja, okay. Also das mit dem traurigen Ambiente kann ich absolut bestätigen. Das ist wirklich erschütternd. In hässlichen Mehrzweckhallen und alten Schauspielhäusern, ganz, ganz schrecklich. Und das sind auch immer die gleichen. Also man erkennt die auch wieder. Die touren tatsächlich durch ganz Deutschland in, also ich weiß das jetzt auch nur von Deutschland, wie das in Österreich ist, weiß ich nicht. Die sind dann ja jedes Wochenende in einer anderen Mehrzweckhalle und stellen da ihre Platten auf. Es ist alles ganz, ganz schrecklich. Und man findet, also damals, als ich so die ersten Male da war, also da habe ich selbst zu Hause eine Geld- oder Leben-Kassette besessen und sonst nichts. Mhm. Und dann findet man natürlich eine Menge.
Ja, okay. Ja.
Aber so mittlerweile gehe ich da auch nicht mehr hin. Also es sind eh immer die gleichen und tolle Sachen findet man da nicht. Ich glaube, die Leute finanzieren sich auch nur deshalb oder dadurch, dass sie alte Beatles-Platten verkaufen. Das sieht man immer wieder, es sind Beatles-Sammler, die da mit dicken Geldbörsen hinkommen und sich irgendwelche Pressungen kaufen und also so als ERV-Fan ist man da eigentlich fehl am Platz. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, aber das hat damals sehr viel Spaß gemacht.
Ja, okay, klar, wenn man natürlich sozusagen von fast null startet, dann, das können wir vorstellen, dann ist das auf jeden Fall schon interessant und ja, also, aber ich habe immer so eine romantisch verklärte Vorstellung. Also ich habe halt vorher gedacht, wenn ich da hingehe, da sind so die absoluten Plattenfreaks und ich habe mir gedacht, wenn ich da irgendwie nur wenn ich da vielleicht die Bestellnummer sag irgendwie, und dann weiß der sofort, was ich meine und pappt die raus und gibt mir einen super Preis und dann stelle ich halt fest, wenn ich dann sage, irgendwie, ja, haben Sie was von der ERV und so, und dann erstmal die klassische Reaktion irgendwie so, ja, klar, logisch, und dann halt irgendwie, dann packt er irgendwie so Geld oder Leben raus und hat keine Ahnung, was das eigentlich ist und also, ja, gut, aber das war vielleicht, da habe ich im Vorhinein vielleicht zu viel mir erwartet von dem Ganzen. Aber
ja, nee, denke ich auch. Also Plattenbörsen, nee, nur noch zur Belustigung und da muss man nicht mehr hingehen. Also wenn man wirklich eine Platte der ERV haben möchte, dann sollte man bei eBay gucken. So blöd das auch ist, aber ich glaube, ansonsten findet man nichts mehr.
Mhm. Ja, wobei ja ich jetzt mittlerweile auch schon eBay abgesagt habe, aber gut, stimmt schon. Also ich glaube, man findet da eigentlich, man findet zum einen alles und meistens auch immer zum einigermaßen vernünftigen Preis. Es gibt da so ein, zwei bekannte Händler, die immer so dreifach, vierfach Preise dann drin haben oder so, aber die kennt man halt dann vielleicht schon. Aber sonst sind die eigentlich, also kann man da eigentlich, denke ich, schon immer vernünftige Dinge finden.
Genau.
Aber nur damit ich jetzt sozusagen meine romantische Verklärung noch im Nachhinein noch irgendwie klären kann, hast du auch im Eintritt bezahlt oder haben wir die da total über den...
Nein, Eintritt hat es immer gekostet. Und okay. Damals waren es tatsächlich 5 Mark, so wie ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich war vor kurzem nochmal hier in Köln auf einer Plattenbörse und da hat es, glaube ich, tatsächlich 5 Euro gekostet.
Mhm. Boah, okay. Na, gut. Okay, dann hat mir der sozusagen wenigstens nicht übers Ohr gehauen.
Die haben dich nicht beschissen. Also. Ja. Das ist einfach so
teuer. Ja. Okay. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom ersten Album. Wie du hast gesagt, du möchtest nicht schlecht reden. Andersrum gefragt, wie ordnest du das erste Album so in dieses Gesamtschaffen von der ERV ein? Also wie findest du es, du sozusagen, möchte jetzt keine Rangliste hören oder so, aber so im Vergleich zu den anderen?
Puh, das ist eine sehr schwierige Frage. Also die ersten beiden Alben, würde ich mal sagen, klingen ja noch nicht wirklich nach der ERV. Mhm. Also da werden mir jetzt auch viele widersprechen, aber ich glaube, wenn man die ersten beiden Alben durchhört, ohne ja die spätere ERV zu kennen, wird man es nicht wiedererkennen. Also es ist einfach schon komplett was anderes von der Musik und auch vom Text her, finde ich.
Ja.
Wo so Ansätze natürlich dann immer schon da sind, was ich ja eben auch meinte, aber so im Prinzip ist es schon was ganz anderes. Aber mir gefällt es halt sehr, sehr gut. Ja, vielleicht sogar auch losgelöst von der ERV. Wahrscheinlich, wenn die Platten von einer anderen Band wären, würden sie mir genauso gut gefallen.
Mhm.
Wahrscheinlich wäre ich dann nie drauf gekommen, aber das ist eine andere Sache. Warum finde ich die so toll? Das war der Anfang und Anfänge sind immer toll und schön und sind noch nicht so beeinflusst von Dingen, die man dann vielleicht hinterher macht als Band, die man vielleicht lieber hätte sein lassen sollen. Also es ist wirklich... Denk mal, zumindest das erste Album ist noch so das, was Thomas Spitzer sich wirklich vorgestellt hat unter dem, was die ERV mal sein soll.
Mhm.
Und von daher, ja, muss man das erste Album lieben.
Aber jetzt hast du schon genau das Stichwort gesagt, weil jetzt stelle ich mal die investigative Gretchenfrage. Und zwar, ja, Achtung, sind die ersten beiden Alben eigentlich ERV-Alben?
Ja, ja, vor allem schon, steht ja auch drauf, doch, auf jeden Fall. ja, das ist sehr einfach. ja, doch, natürlich, es sind ERV-Alben, also die Anlagen von dem, was dann später auch, so, dem die ERV bekannt geworden ist, das ist ja auch schon da. Also die Art des Textens und die Themen sind ja jetzt auch nicht so großartig anders als auf den späteren Alben.
Ja, sag mal so, vielleicht nur spezifischer gefragt, sind die ersten beiden Alben so, wie sich der Thomas Spitzer die ERV vorstellt und wurde es dann ging es dann unfreiwillig in eine andere Richtung oder ist eigentlich die jetzige oder die spätere EFV dann sozusagen in seiner Hochzeit eigentlich die klassische ERV, so wie sich der Thomas Spitzer vorstellt? Oder kann man das nicht so sagen?
Das wird man wahrscheinlich Thomas Spitzer fragen müssen, ja. Das weiß ich nicht. Also ich kann mir das auch nur so aus Interviews zusammenreimen, die ich von Thomas Spitzer gehört habe und er dann auch öfters mal beklagt hat, dass man viel Dinge machen muss, einfach so, um diesem Kommerz gerecht zu werden. Und ja, ich will jetzt gar nicht mal so die drei weißen Tauben nennen, dass das jetzt nicht so das Glanzstück der ERV war. Das ist auch nicht eben klar, aber also ich denke schon, dass das eher so, ja, wenn nicht ERV, aber doch schon eher so das ist, was Thomas Spitzer zumindest wollte. Und was man vielleicht dann später nicht mehr so richtig hat halten können. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf der anderen Seite, es gibt auf meiner Seite ERV-Archiv.de,
jetzt haben wir es genannt.
Noch ein paar Mal, genau. Ein Interview mit der Marina Tatic,
oh, ja. Die
ja früher mal, also Gründungsmitglied der ERV war. Und die sagt in diesem Interview ja, dass ihr nicht gepasst hat, dass Thomas Spitzer die ERV in so eine kommerzielle Ecke gedrängt hat, also dass das praktisch von ihm ausging. Weil er irgendwann mal damit halt auch Kohle verdienen wollte. Man weiß nicht, was stimmt, keine Ahnung. Also man weiß es nicht.
Ja, also es gibt ja auch später dann mal so, also wirklich in der großen Hochzeit, so Liebe, Tod und Teufel, glaube ich, oder so, da gibt es auch so eine schöne, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche Sendung das war, aber es gibt irgendwo eine Sendung, wo der Thomas Spitzer darauf angesprochen wird, irgendwie so halt auch immer diese bisschen hinterhältige Fragestellung, so nach dem Motto, so kernermäßig, so, es gibt ja Leute, die sagen, dass die ERV nicht mehr so kritisch ist und so, also so dieses quasi, ich sag's ja nicht selber, aber es gibt ja Leute, die das sagen, da entgegnet er ja dann, wer sagt das? Also der war total sauer dann auf diese Frage, logischerweise war auch irgendwie eine blöde Frage, aber er sagt dann auch, also er findet, dass die ERV jetzt, also zum damaligen Zeitpunkt, viel kritischer, viel politischer auch ist als damals. Und da kommt ja auch ein bisschen so das raus, was wo man vielleicht dann auch doch rausdeuten kann, dass der Thomas Spitzer trotz aller so einer kommerziellen Grenzen und Vorgaben, aber trotzdem eigentlich schon wahrscheinlich immer genau das gemacht hat, auch was er machen will, bis zu einem gewissen Grad.
Das glaube ich auch. Also dass die ERV früher kritischer war oder politischer oder sowas, das denke ich eh nicht. Also das ist so eine Mär und so ein Blödsinn. Man muss sich die ersten beiden Platten anhören. Das ist ja nicht so. Aber ich glaube, dass bei den neueren Platten immer mal wieder Songs dabei waren. Ja, mit denen kann ich jetzt nicht so viel anfangen und von daher sage ich dann halt immer, ja, das hätte Thomas Spitzer bestimmt auch doof gefunden. Also sowas wie hier dieser Ballermann-Song, diese Coverversion von vom Banküberfall, also grauselig, ganz, ganz schlimm. ja, also ich weiß nicht. Also so im Gesamten war die ERV immer kritisch und politisch, aber es gab natürlich auch Phasen, wo es halt ganz offensichtlich auf Kommerz getrimmt wurde. Also dieses Let's Hop-Album, also ich meine, das ist ja, man muss es sich ja mal nur anhören. Ne? Natürlich war das auf Zeitgeist getrimmt und in der Hoffnung, dass es sich, was wir sich erhofft haben, dass die Lieder mal in der Disco gespielt werden, keine Ahnung. Das ist natürlich schon eine sehr andere Herangehensweise als jetzt so an die frühen Alben. Mhm. Passé oder an so einem Spitalo Fatalo Album. Ne? Also schon eine andere Zielsetzung, die dann da war.
Mhm. Man kann es zusammenfassen, man weiß es nicht.
Man weiß. Das ist ja das Schöne, wir können stundenlang reden. Mal spitzer fragen,
ja. Ja, genau. Also ich frage mal so, gibt es irgendeinen Song auf dem ersten Album, dass der jetzt wirklich gar nicht gefällt, also der irgendwie so rausfällt oder anderen zum einen, den du besonders toll findest? Ist es vielleicht dann Umberto oder?
Ja, Umberto würde ich sagen, der gefällt mir am besten, nicht so gut. Ja, ich gucke gerade mal, ich habe es gerade hier liegen, weil ich weiß ja auch schon lange nicht mehr gehört. ja, der erste Song, Life is a Dog Boogie, na gut. Ja, war okay.
Also ich bin ja da ein bisschen Also mich hat ja die Disco Queen geschockt.
weil ich also Homepage auch mal geschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber steht ja glaube ich immer noch drauf. Es klingt wie Rammstein.
ja, genau, das habe ich mal geschrieben, ja, aber das ist, das sind so eine dieser Stellen, die irgendwie seit, glaube ich, 99 mindestens oder so draufstehen und die ich immer wieder vergesse und würde ich vielleicht jetzt heute nicht mehr so sagen.
Kannst du das aus unserem Gespräch gerne auch rausschneiden?
Nein, ich stehe zu dem, was ich geschrieben habe. Ich meine, wenn es um das gehen würde, was wenn ich alles löschen würde, was ich heute nicht mehr so toll finde, da wäre meine Webseite gleich um die Hälfte kleiner. Also ich stehe da dazu. Ich weiß auch nicht, aber trotzdem, also mir geht ja das Lied wahnsinnig auf den Senkel irgendwie. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was das sein soll. Ob das jetzt witzig schlecht sein soll oder ob das jetzt ernst gemeint ist oder nur so kraftwerkmäßig irgendwie angehaucht. Also mir ist das Lied ein bisschen ein Rätsel. Also
ich meine, ich habe irgendwo mal gelesen, aber das ist natürlich schlecht, wenn man nicht mal weiß, wo man es gelesen hat und was genau drin stand, aber ich meine, ich habe irgendwas gelesen.
Ich habe auch was gelesen, ja.
Tatsächlich zu diesem Lied, dass es irgendeine Musikrichtung parodiert. Also diese sehr reduzierte, ja, anders kann man es ja nicht nennen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo es stand und ja, was da genau parodiert werden sollte. Aber wahrscheinlich hat es einen total tiefen Sinn, der uns einfach verschlossen bleibt, weil es ja schon 30 Jahre her ist oder genau, noch länger.
Ja, so muss es sein, ja.
Ja, aber stimmt schon. Es ist nicht das Glanzstück des Albums, aber dafür gibt es ein paar andere ganz schöne Sachen.
Das stimmt, ja. Genau, absolut. Ja, gibt es sonst noch was zum ersten Album zu sagen? Oder
naja,
haben wir alles jetzt sozusagen abgefrühstückt, was wir hier sagen können und wollen? Ja, ansonsten, kann man nur sagen, man kann es immer wieder gern anhören, denke ich, aber...
Ja, also ich finde, man sollte sich auch besorgen, wenn man die ERV heute gut findet, also man muss es sich ja jetzt nicht kaufen, aber das darf man ja dann, glaube ich, überspielen noch, ne? Man darf das doch jetzt noch auf Kassette überspielen oder auf CD, das ist ja nicht brennen, ne? Weil das gibt's ja nicht auf CD.
Ja, also, stimmt. Ja, das, ja, genau.
Das kann man ruhig weitergehen. Und das sollte sich jeder zumindest mal anhören. Genau. Weil ich finde es grundsätzlich immer interessant, wo eine Band herkommt. Das ist jetzt gar nicht nur auf die ERV nur bezogen, sondern so auf andere Bands, die ich gerne mag. Also ich finde es immer interessant, das erste Album zu hören und mal zu gucken, so, ja, wie sie angefangen haben. Und jeder, der die ERV mag, sollte das Album mal gehört haben. So.
Genau, jetzt haben wir es. Jawohl. Dann ansonsten hat man ja gesagt, wir wollen auch vielleicht ein bisschen so über die eigene die Geschichte, die ERV und ich sozusagen erzählen. Wann hat es denn bei dir so angefangen mit der ERV? Was gab es denn so für Auslöser oder so der erste bekannte Moment mit der ERV? Gibt es da was?
Also das erste Mal, dass ich tatsächlich von der ERV gehört habe, das muss so 85 oder 86 gewesen sein. Das war, ich weiß es nicht genau, aber ich mutmaße mal, dass das ein Auftritt in der ZDF-Hitparade war, mit dem Banküberfall. Da habe ich zumindest noch so ein, zwei Bilder im Kopf und das hat mich damals sehr beeindruckt. Und ein paar Jahre später habe ich es dann irgendwie nochmal im Radio gehört, war dann an der Copacabana und ich kann mich noch erinnern, dass ich diese tiefen Stimmen die tiefe Stimme von Thomas Spitz, also sehr lustig fand, als ich das gehört habe. Das sind so die ersten Erinnerungen und ja, so der, ich glaube, so der Auslöser für den ganzen Wahnsinn, der da noch kommen sollte, der war dann, das muss so 1988 war das, glaube ich, Weihnachten, da habe ich von meiner Großmutter die Kassette zu Geld oder Leben geschenkt bekommen. Ich habe mir die damals gewünscht, obwohl ich von der Band eigentlich nichts kannte, also ich konnte das nicht zuordnen, aber ich hatte damals so ein Poesiealbum und ganz viele meiner Schulfreunde haben da unter meine Lieblingsband die ERV reingeschrieben. Ich habe da nie was von gehört und habe mir das dann einfach mal gewünscht. Und ist vielleicht noch ganz lustig, meine Großmutter war eine ja sehr bekennende und praktizierende Katholikin und hatte dann damals zunächst eigentlich die Liebe, Tod und Teufel Kassette gekauft und hat die sich dann zu Hause angehört. das ist kein Scherz.
Also Vorkost der August.
Ja, genau. Wollte mal hören, was ihr dem Enkel da so schenkt. Und nach dem ersten Song, nach dem Liebe, Tod und Teufel Lied, ist sie tatsächlich wieder zurückgegangen und hat die Kassette umgetauscht.
Sie meinte, gegen Rudolf Kaiser.
Aber das ist doch nicht für einen 10-Jährigen. Und hat mir dann die Geld überleben Kassette geschenkt und ja, dann ging's los.
Ach so, also sie ist dann schon bei der ERV geblieben, aber sie hat gesagt, irgendwie
ja, also Liebe, sie wusste Teufel. Halt schon, ich wünsche mir was von denen, aber ja. So mit der Virus ist der Teufel und sowas, also das muss nicht sein. Also das ist die Jährige und ja, da hat sie dann die etwas jugendfreiere Version gewählt.
Okay, das ist ja eine nette Geschichte. Und das heißt aber, du hast sozusagen, also eigentlich der Startpunkt war dann mehr oder weniger mit Liebe, Tod und Teufel, oder?
Nee, die habe ich ja nicht bekommen. Also der Startpunkt war tatsächlich das Geld oder Leben Kassette. Mhm. Und danach, das ist jetzt echt schon lange her, aber ich glaube danach habe ich dann irgendwann von meinen Eltern die Kassetten von diesem Best-of-Album von Kann ein schwarzer Sünde sein bekommen. Und dann weiß ich es nicht mehr. Dann habe ich, glaube ich, irgendwann angefangen, mir selbst Kassetten zu kaufen. Und irgendwann hatte ich relativ viel. Also das erste Album, was ich mir wirklich am Erscheinungstag im Plattenladen gekauft habe, war Nepomuk's Rache. Das war der Auftakt, wo ich dann auch schon wusste, das erscheint jetzt irgendwann. Und dann war ich dann da.
Okay. Aber das wundert mich ja, dass du sozusagen, so wie du das jetzt schilderst, vorher die ERV eigentlich dann gar nicht so häufig auch im Fernsehen irgendwie mal gesehen hast oder so.
Nee, überhaupt nicht. Aber ich war da halt auch noch sehr, sehr jung. Also 85, also als ich die ERV dann zum ersten Mal gesehen habe, da war ich 7.
Ja, stimmt, okay.
Und, also das ist, glaube ich, war auch noch vor kurzem sehr anders. Also mittlerweile, ja, Internet, man hat halt immer Infos und damals das Einzige, was ich mal gehört habe, war, wenn ich zufällig mal Radio gehört habe und da lief die ERV oder sie war zufällig mal im Fernsehen oder sie stand mal in der Hör zu, die meine Eltern damals schon immer gekauft haben, aber ansonsten hat man halt nichts gehört. Also das war so, ja, alle 2-3 Monate hat man mal von der Band gehört und man wusste, irgendwie erscheint jetzt ein neues Album. Also das war schon anders.
Ja, okay, da ist natürlich auch ein bisschen der, ich sag's mal, der Unterschied, ob man jetzt in der Nähe von Österreich oder in Österreich aufgewachsen ist, weil es ist eigentlich bei mir war eigentlich ERV fast so Dauerbeschallung, sage ich jetzt mal, weil eigentlich wir haben das österreichische Fernsehen auch gesehen, was ich da eigentlich immer sehen durfte, konnte. Und das war das Einzige, was ich halt immer so gesehen habe. Das war halt immer so das Kinderprogramm vom österreichischen Fernsehen, das wirklich damals extremst gut war und absoluter Vorreiter und dann später auch nachgemacht von Bim Bambino und so weiter. Also das war, die waren fast Kopien von Andam Dess und diese ganzen damaligen österreichischen Kindersendungen. Und da war die ERV immer wieder mal irgendwo zu hören, zu sehen. Es gab dann auch so eine Sendung, Kinder-Jugend-Sendung, Wurlitzer hieß die, in der immer, das war so ein Samstagnachmittag, irgendwann, weiß ich nicht, um 4 oder 5 nachmittags, wo dann auch da und immer Musikvideos einfach nur gespielt wurden und es gab auch immer dann so Gäste und da war zum einen die ERV sehr oft als Gast und zum anderen durften sich ja dann immer so Kinder, Jugendliche was wünschen und da war also fast jede Woche war da immer irgendein ERV-Video auch dabei. Und deswegen bin ich da wirklich also dauernd in Berührung mit der ERV gekommen. Und deswegen konnte ich auch im Nachhinein, glaube ich, nicht mehr so ganz genau sagen, wann ich jetzt wirklich so den ersten Kontakt aufgenommen habe mit der ERV.
Kein Jahr benennen.
Nee, ich glaube nicht. Also es muss irgendwann halt sein, wann ich so mal zum ersten Mal so richtig mal Kindersendungen gesehen habe. Das muss da muss dann eigentlich losgegangen sein. Aber so richtig ein Auslöser, Startpunkt ist mir jetzt eigentlich nicht bekannt. Also irgendwie, ich sage immer, die ERV war für mich eigentlich immer schon da irgendwie. Also und ich hoffe, sie bleibt auch jetzt immer noch weiter.
Im Prinzip auch so vor. Also ich meine, die ist ja jetzt auch schon, ja, 22 Jahre liegt zurück, also echt unfassbar viel.
Wir sind alt.
So, ja. Und dein erstes Konzert, weißt du das noch?
Ja, das war eigentlich relativ spät, leider. Also mein erstes Konzert war tatsächlich im Himmel ist die Hölle los, 98 im Zirkus Krone.
Da weil, war das ist ja verrückt.
Da warst du auch?
Ja, da war ich tatsächlich auch, ja.
Okay, das, also dieses Konzert ist mir auf jeden Fall sehr im Gedächtnis geblieben, weil, also wie gesagt, wenn man die ERV vorher noch nie gesehen hat live, dann ist das natürlich eine totale Offenbarung, vor allen Dingen, wenn man jetzt wirklich auch die Musik einfach sehr gern mag und die kennt und dann die zum ersten Mal live sieht, das war also für mich ein totaler Kick, muss ich sagen. Also das hat mich echt total beeinflusst, weil ich dann eben auch zum Beispiel sofort dann irgendwie losgestartet bin und irgendwie gesagt habe, jetzt muss im Internet irgendwie mal so eine Webseite geben für ERV und also das war wirklich so ein totales Aha-Erlebnis für mich. Im Nachhinein finde ich es natürlich schade, dass ich zum Beispiel Nepomuk's Rache nicht gesehen habe, weil das wäre jetzt auch in da wäre ich auch jetzt schon in dem Alter gewesen, wo man auf jeden Fall so in der Konzert mal gehen kann. Aber leider waren jetzt meine Eltern auch nicht so drauf, dass die da jetzt mit mir irgendwo zum Musikkonzert gegangen sind. Also das war da einfach nicht so auf dem Schirm und ich habe da auch selber an sowas gar nicht gedacht, komischerweise. Was ich natürlich jetzt im Nachhinein finde, ist sehr schade, weil das wäre natürlich schon super gewesen. Und auch Nie wieder Kunst, die ja sogar bei mir in meiner Heimatstadt waren, also hier in Erding, mit Nie wieder Kunst, das ärgert mich immer noch. Warum? Ich weiß nicht mehr, warum ich da nicht hingegangen bin. Also es ist mir ein absolutes Rätsel. Zumal ich da sogar damals dann einen Bericht in der Schülerzeitung geschrieben habe drüber und so. Aber ich habe keine Ahnung, warum
über ich nicht. Über das Konzert, auf dem du nicht warst, oder?
Nein, aber über die ERV. Ja,
da sieht man den guten Musikjournalisten. Die schreiben auch immer über Platten, die sie nie gehört haben.
Ja, nee, also über die ERV generell war das. Und mir hat dann ein Freund von mir, der hat mir dann noch so ein kleines Programmheftchen irgendwie mitgegeben. Ich habe das leider nicht mehr. Ich vermute mal, das war, aber ich wenn mich nicht alles täuscht, war das eigentlich nur so eine kleine Mini-History drin. Aber da war in diesem Programmheft war da noch mehr, glaube ich, drin. Aber ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern, wie das ausschaut. Du wirst es wahrscheinlich kennen, oder? Das Programmheft von der Kunst, oder nicht?
Das Programm, also was man bei den Konzerten kaufen konnte.
Ja, genau. Ja. Ja,
doch, das war schon, das war den anderen, die es so gibt, ähnlich. Also das war schon ein normales Heft.
Mhm, ja, genau. Weil also an das kann ich mich nur erinnern, weil das habe ich dann auch dann verwendet, um irgendwie so ein bisschen was über die ERV zu schreiben. Also an das kann ich mich jetzt eben nur erinnern. Aber leider war ich halt nicht im Konzert dann. Aber tja, können wir jetzt nachträglich nicht mehr ändern.
Ja, leider, leider.
Aber das heißt, aber das war aber dann bei dir jetzt im Himmel ist die Hölle los, im Zirkus Krone, nicht dein erstes Konzert wahrscheinlich, oder? Von der ERV?
Nee, war das also mein erstes Konzert war, jetzt überlege ich gerade nicht, dass ich das Falsches sage, aber es war am 25. Oktober 1990. Das war zwei Tage vor meinem Geburtstag und ich habe mir das gewünscht zum Geburtstag. Mhm. Und meine Mutter ist mit mir nach Köln gefahren, in die Kölner Sporthalle, die es halt auch gar nicht mehr gibt. Das war halt so ein Riesenkasten, so eine Mehrzweckhalle und da hat die ERV die Nepomuk-Tour gespielt. Und ich war damals, oder wurde gerade 12 und das war sehr, sehr beeindruckend. Es waren sehr, sehr viele Menschen da. Ich glaube, da haben 10.000, 15.000 Leute reingepasst. Also wirklich richtig, richtig große Halle. Mhm. Und ich stand sogar in dem, früher gab es da bei den Konzerten immer einen Kinderbereich, einen abgesperrten.
Ah ja, genau, ganz vorne dann.
Ja, also ich stand nicht in dem Kinderbereich, weil so mit 12 Jahren ist man dann schon so, da will man da nicht mehr sein. Mhm. In dem scheiß Kinderbereich zu stehen. Ich stand dann irgendwie so davor. Mhm. Und das war schon sehr beeindruckend. Doch, auf jeden Fall. Und ich habe meine Mutter, das macht sie sich heute noch drüber lustig, ich habe sie vor dem Konzert tatsächlich gefragt, also es war auch mein erstes Konzert überhaupt, auf dem ich war, ob die ERV dann auch wirklich gleich da ist. Also ich hatte, glaube ich, so eher die Vorstellung, dass da ganz viele Leute in einer Halle sind, die laut Musik abspielen. Aber dass die Leute aus dem Fernsehen dann tatsächlich da sind und auftreten und singen, das war mir bewusst.
Aber dann war das Erlebnis umso schöner, dann die Überraschung war dann groß.
Plötzlich vor mir stand, das Tolle war, also meine Mutter war an dem Abend sehr gut drauf und hat mit mir sogar noch gewartet nach dem Konzert, bis die ERV rauskam, beziehungsweise das läuft oder lief damals noch ein bisschen anders als heute. Ich wollte natürlich Autogramme haben und hatte dieses Tourheft gekauft und ja, man musste das Tourheft dann abgeben bei so einem Mitarbeiter und der ist dann mit diesen ganzen Tourheften, haben bestimmt 40, 50 Fans gewartet, ist dann in die Garderobe von der ERV gegangen und die haben das in der Garderobe unterschrieben und er ist dann wieder rausgekommen.
Nein.
Und hat unterschriebenen Hefte gegeben. Mhm. Und irgendwann kamen sie dann noch raus und also die Bilder habe ich wirklich noch vor Augen, weil das waren ja so in Erinnerung, die ERV oder die ERV-Musiker hatten früher alle sehr, sehr lange Haare. Das habe ich echt noch vor Augen. Also wirklich alle Haare bis zum Hintern, frisch gewaschen, frisch geföhnt.
Ja, immerhin, also.
Ja, kamen aber auch wirklich, weil Autogramme mussten sie ja nicht mehr schreiben, das hatten sie ja schon gemacht in der Garderobe und kamen wirklich nur herausgeschwebt und haben Hallo und Grüß Gott gesagt in den Tourbus, in den verdunkelten Tourbus und sind dann ja weggefahren. Also ein ganz cooler Rockstar-Auftritt. Also nicht nur so wie heute nach dem Motto, wir stehen hier noch am Merchandising-Stand, sondern das war schon, ja, also das war sehr beeindruckend. Ja, das ist die Coolness, wenn der Erfolg da ist. Ja, sowas leisten.
Ja, in der Hinsicht, da hatte ich ja eigentlich ein bisschen anderes Erlebnis mit Autogramm. Also ich bin generell sowieso kein Typ, der eigentlich gern Autogramme irgendwo nimmt. Also ich mache das eigentlich, also normal mache ich es eigentlich nicht. Also es gibt ein Autogramm, das ich mir mal geholt habe von Hans Klarin. Das der musste Pumbo. Ich haben. Ja. Pumbo-Gespecher, genau. Ah. Also habe ich bis heute noch. Leider hat er mit schwarzen Stift unterschrieben und das Foto war eine Schwarz-Weiß-Kopie. Das heißt, es schaut jetzt so aus, als ob das irgendwie eine blöde Kopie von mir ist. Also es steht auch leider nicht drauf irgendwie für Alex oder so, sondern es steht nur sein Name drauf. Also insofern, aber egal. Aber trotzdem, das, damals war ich da totaler Fan von Pumuckl und Klarin und so weiter und da musste ich unbedingt das Autogramm haben. Ich war dann auch mal, da ich das ja verpasst habe, dieses Konzert eben Nie wieder Kunst, das bei mir jetzt da um die Ecke sozusagen war, war kurz drauf noch eine Autogrammstunde von der ERV. Und zwar in so einem lokalen Musikladen hier. Und irgendwie meine Schwester war da dort zufällig und hat das irgendwie gesehen und hat mir dann gesagt, ja, die sind da. Da habe ich mir gedacht, ja, da muss ich jetzt dann doch irgendwie hin und holen wir irgendwie Autogramme. Aber irgendwie, das war kein so tolles Erlebnis, muss ich sagen.
Was ist passiert?
Also es war so, es war zwar jemand da, glaube ich, also ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wer da war, aber es war jemand von der ERV schon da, aber die anderen waren alle noch nicht da. Und zu dem Zeitpunkt, wo dann die Autogrammstunde dann eigentlich starten hätte sollen, war quasi einer da, ich glaube, ich weiß nicht mehr wer, ich glaube der Eik Breit oder so, keine Ahnung. Bloß der hat irgendwie gesagt, ja, wir müssen noch warten irgendwie auf die anderen. Und dann hat sich das halt hingezogen. Es war dann letztendlich so, dass dann irgendwann einmal so nach einer Stunde sind es dann erst gekommen, alle. Es war vorher, war eine Riesentraube an Menschen, die haben sie alle angestanden, wollten unbedingt Autogramme haben, haben gewartet und irgendwann einmal so anscheinend, glaube ich, nach so einer Dreiviertelstunde oder so, hat dann irgendwie der Inhaber von diesem Laden gesagt, ja Leute, tut mir leid, also so wie es ausschaut, kommt die ERV doch nicht mehr zum Autogramm und hat die im Prinzip nach Hause geschickt. Also ich war natürlich noch da, weil ich dachte, ja, die kommen bestimmt noch. Und ja, und das war dann tatsächlich so. Sie sind dann eben noch, wie gesagt, nach einer Stunde sind sie dann gekommen.
Aber war halt keiner mehr da, außer
ja, genau. Also es waren nur ein paar versprenkelte Fans, da hat sie ganz schüchtern mit zitternder Hand, irgendwie mit was in der Hand und hallo, bitte Autogramm. Nur leider war die ERV halt ja, nicht so ganz davon begeistert und die waren halt der Meinung, wenn die ERV kommt, dann warten die Leute und dann sind da tausende von Leuten und Dann schweben die Götter herein und geben ein paar Autogramme und schweben wieder weg. Nur das war halt hier in diesem Fall nicht so. Und die haben dann ja, durchaus eine kleine Szene auch gemacht, dem Inhaber von dem Laden, und der hat sich aber gewehrt und hat gesagt, ja Leute, wenn ihr da irgendwie nach 3/4 Stunde immer noch nicht da seid, was soll ich da machen? Ich kann die Leute nicht vertrösten und so weiter. Ja, das war natürlich für mich jetzt, also für mein junges Fanherz, war das natürlich keine so tolle Situation, wo ich...
Das scheint traumatisch gewesen.
Das war traumatisch.
Weil ich da auch eine Lanze für die ERV brechen muss. Ich finde, Pop- und Rockstars haben grundsätzlich zu spät zu kommen. Also eine Band, die pünktlich zur Autogrammstunde kommt, das ist doch scheiße. 3/4 Stunde ist doch echt noch harmlos. Also.
Ja gut, also das mag stimmen, aber irgendwie war da halt auch die, ja man muss halt sagen, auch bei Nie wieder Kunst, da war natürlich so insgesamt die ganze Stimmung ja auch nicht mehr so ganz toll, sowohl bei der Band als auch, war jetzt auch irgendwie die ERV nicht mehr so im wahnsinnigen Fokus der Öffentlichkeit, und insofern hat das dann alles irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen zusammengespielt. Also
vielleicht war das der Grund, warum
genau, ja.
Dass so viele ERV-Mitglieder die Band verlassen haben, dieses traumatische Erlebnis in dieser Autogrammstunde. Und du warst dabei.
Und ich war Zeuge davon, ja genau.
Ja, die ganze Geschichte neu geschrieben werden.
Ja gut, aber das, also da haben wir dann auch wieder gedacht, naja, okay, muss jetzt nicht sein, mehr irgendwie so Autogramme mir irgendwo zu holen, also wieder jetzt bei der ERV.
So Autogramme holen, das habe ich irgendwann auch mal gelassen, das ist auch schon lange her, und irgendwie interessiert mich das auch nicht mehr, genauso wie dieses, ich warte auch nicht mehr nach den Konzerten, um mal Hallo zu sagen, weil ich meine, die kennen mich ja eh nicht. Also, das ist ja immer nur so eine einseitige Freude. Also, Thomas Stippner freut sich nicht, wenn er mich sieht. Ich stehe halt da. Und daher denke ich mir danach Konzert, ich bin müde, es ist kalt und dann will ich auch nach Hause. Das sollen andere machen, dann darauf warten. Und nee, das ist auch nicht mehr so meins.
Ja, wobei ich dachte, du wärst schon irgendwie bekannt, zumindest bei einigen in der Band. Weil du warst ja auch durchaus da so ein bisschen aktiv, oder, in dem Bereich?
Ja, das täuscht, nein, überhaupt nicht. Also nicht. Es gab einmal, da war ich mit dem Florian, der Bolero-Boy aus dem Forum, bei einem Konzert in Nierstein. Das war so zu einer totalen Unzeit der ERV. Das war, glaube ich, ja, ein Jahr oder ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung von Frauenluder, und zu der Zeit hat man von der ERV ja so wirklich in der Öffentlichkeit irgendwie gar nichts gehört. Mhm. Wir haben auch nicht so wirklich viel erwartet. Das war halt so ein Best-of-Konzert und ja, na gut, gehen wir mal hin, lange nicht live gesehen. Und das war fantastisch, das Konzert. Das hat richtig Spaß gemacht. Und nach diesem Konzert standen wir halt so dumm da rum. Da kam Robert Baumgartner auf uns zu, und damals gab es ja noch so eine Seite, die der Florian auch programmiert hat, wo so die Fans des Forums vorgestellt wurden mit Bildern. Mhm. Das vorstellen konnten.
Seite gibt es eigentlich immer noch, aber glaube ich, wird nicht mehr abgeupdatet, leider. Ja.
Und Robert Baumgartner kam dann zu uns und meinte, sag mal, seid ihr nicht hier da, die aus dem Forum? Und hat uns dann ja mitgeschleppt, ist übertrieben, wir sind ja auch sehr willig hinterhergelaufen.
Habt euch nicht gewehrt.
Auf jeden Fall sind wir dann mitgenommen worden und durften dann mit der ERV in diesem Raum, den es da gab, wo die Band dann hinten nach dem Konzert war, damit rumsitzen und ein bisschen mit denen unterhalten, und das war richtig toll. Also, weil das war halt auch so, es war nicht rangewanzt an die Band, was ich immer ganz schlimm finde. Ich kenne die schon so lange Jahre. Und, ja. sondern wir wurden ja eingeladen von der Band. Und ja, das war einmal, aber es ist jetzt auch schon 8-9 Jahre her, und das war toll, das war richtig schön, das werde ich noch meinen Enkeln erzählen. Aber so dieses, dass ich jetzt so nach Konzerten darauf warte und so hoffe, und nee, das finde ich irgendwie doof. Also so blöd das auch klingt, da denke ich mir, für so einen Scheiß bin ich zu alt. Also ich will da jetzt keinem mit zu nahe treten. Mhm. Du wirst ja wahrscheinlich auch ältere Hörer dieses Podcasts haben. Wenn man das mag, stimmt, ist das toll, aber ich mag das nicht so. Und aber das muss jeder natürlich selber entscheiden. sehr, sehr diplomatisch noch gerettet.
Ne? Genau, er hat gerade nur die Kurve gekriegt.
Ja.
Ja, wobei, also ich, um jetzt mich da nicht als den Bescher auf Autogrammesammler zu machen, also ich sehe es eigentlich genauso wie du. Ich muss mir auch nochmal kurz korrigieren, das fällt mir nämlich gerade ein, ich war doch noch einmal um Autogramme, und zwar, das war ein besonderer Moment, und zwar ist es natürlich auch wieder so eine blöde Insider-Geschichte, aber gut, da hören ja viele zu, die das auch kennen. Da gab es mal in Essenbach, das ist ja in der Nähe von Landshut, Konzert, das wirklich großartig war, zum 100 Jahre ERV-Tour. Das war das erste, eigentlich so, ich glaube, im bayerischen Raum von dieser Tour. Und da haben wir uns auch mit vielen Leuten, die wir jetzt so kennen aus dem Fankreis, Forum und so weiter, waren da viele auch dabei und haben uns vorher getroffen in der Pizzeria Calimero.
Super Name, ja.
Ja, genau, passt wie die Faust aufs Auge bei der Pizzeria. Calimero mit Sombrero, genau. Genau, und da hat der Benjamin, der auch im Forum ist, kennt wahrscheinlich auch schon fast jeder mittlerweile, ein Urgestein des Forums sozusagen, der hat tatsächlich selber Autogramme gemacht, die wirklich toll waren, mit so einem schönen...
Autogrammkarten
meinst du? Autogrammkarten, ja, genau. Also er hat nicht selber unterschrieben, nein.
Er hat als Godfather auf dem Forum Autogramme geschrieben.
Nee, genau, also er hat so Autogrammkarten gemacht, und zwar mit diesem einen Motiv, das so ein Bandfoto ist aus der Frauenluderzeit, das offenbar, glaube ich, der Thomas Spitzer selber so ein bisschen übermalt hat, also so ein bisschen verfremdet. Das ist ein tolles Bandfoto, und da hat er quasi so eine Autogrammkarte dazu gemacht und hat dann natürlich drunter geschrieben, präsentiert von www.verunsicherung.de. Und da habe ich gedacht, da muss ich eigentlich jetzt mit der Karte, muss ich jetzt eigentlich mal mir Autogramme holen. Und das war echt spannend, weil irgendwie mich hat auch, glaube ich, der Klaus Eberhardinger tatsächlich dann mal irgendwie ganz seltsam angeschaut, wie er das gesehen hat. Und hat, also ich weiß nicht, was die Reaktion zu bedeuten hat, ob er jetzt irgendwie ja nicht wusste, was das jetzt zu bedeuten hat oder was auch immer, aber es war irgendwie, er hat auch nicht nachgefragt, was das jetzt zu bedeuten hat, sondern er hat mir einfach nur ganz seltsam angeschaut und werde auch nicht vergessen. Also ich konnte bis heute noch rätseln, was das, was dieser magische Moment sozusagen zu bedeuten hat, aber es war ganz interessant.
Der Verrückte.
Ja, genau.
Der Wahnsinnige.
Ja, das war, ich habe, ja, als Pessimist habe ich mir gedacht, oh je, das ist jetzt, weil jetzt hat er wahrscheinlich bemerkt, oh, das ist dieser Typ, der da immer ins Internet schreibt und da irgendwelche Sachen behauptet über mich oder so. Es gibt ja auch durchaus so Aussagen von ihm, die er tatsächlich so in Interviews getätigt hat, wo er irgendwie sagt, ja, das sind die Fanseiten, die schreiben immer, was sie irgendwie gerade finden. Und
ja, aber das stimmt ja auch. Aber da muss man ja auch mal sagen, das macht eine Fanseite ja auch aus, unbestätigte News zu verbreiten.
Ja, das ist richtig. Wobei jetzt in diesem Fall speziell, wo er sich dazu geäußert hat, war es ja so, dass ich ihn nur zitiert hat. Also er hat in einem anderen Interview das gesagt und ich habe ihn zitiert und er hat mir das offenbar übel genommen, dass ich ihn ernst genommen habe und zitiert habe. Aber gut, das war irgendwie, keine Ahnung, was da genau los war. Aber es war ein ganz interessanter Moment irgendwie. Und deswegen weiß ich bis heute nicht, was das eigentlich, was dieses Ganze zu bedeuten hat. Es gibt ja auch da irgendwie diesen schönen Mitschnitt von einem, glaube ich, Fanclub-Treffen, wo der Klaus am Anfang irgendwie dann auch sagt, ja, er grüßt irgendwie alle da im Internet und in diesen Foren und so weiter, die jetzt gerade irgendwie irgendwelche Gerüchte von sich geben. Also irgendwas wird er schon anscheinend wissen über unsere unsere Forumstätigkeit.
Ich denke auch.
Was auch ganz interessant ist, generell so wie die Reaktionen so ein bisschen auf meine Webseite sind, ist auch mal manchmal ganz interessant. Ich konnte es auch immer nicht so ganz einordnen. Also es gibt da immer manchmal so, zum einen kriege ich sehr nette E-Mails oft, was mich natürlich immer sehr freut und so. Ich kriege auch irgendwie ganz bizarre Hass-Mails. es gibt offenbar irgendwie Leute, die so bei bestimmten Themen einfach googeln und da jeden anschreiben irgendwie zu dem Thema. Also zum Beispiel hat mich jemand mal angeschrieben zu dem Cover von der Single Die Russen kommen und so. Irgendwie, dass ich da, also derjenige hat es nicht verstanden, dass es ein Plattencover ist von der ERV, sondern hat irgendwie behauptet, ich hätte da so Karikatur von Russen gemacht und hat sich darüber beschwert, dass ich mich über russische Mitbürger lustig mache und so. Ja, also es gibt da machen wir sehr eigenartige E-Mails. Und ich habe dann auch mal gegoogelt nach dem Namen und der taucht ganz häufig in Google immer zu demselben Thema auf. Also, aber.
Ja, also ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem, dass man im Internet natürlich zum großen Teil auf Wahnsinnige trifft. Ja. es gibt, glaube ich, bei YouTube gibt es auch ein Video, ein selbstgemachtes Video zu Die Russen kommen. Mhm. Und wenn man sich da mal die Kommentare durchliest, meine Herren, also so viel Blödheit vereint, das ist echt, echt erschütternd, ja. Ja. Ja, ich bekomme auch so Mails hier mit meiner, habe ich die Adresse schon genannt?
Ich glaube nicht.
eav-archiv.de. Ja, da melden sich auch ganz viele lustige Leute. Man glaubt das ja nicht.
Ja, es ist, aber was mir jetzt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, immer bei dir ist der Fokus auch auf die ersten Jahre speziell, aber was bei mir wirklich früher, also so, ich meine, gibt es ja jetzt wirklich auch schon länger, so gerade so in den Anfang 2000er Jahren und so, da habe ich wirklich oft auch ganz nette E-Mails gekriegt von Leuten, die quasi die ERV damals noch in Hamburg zu Café Passé oder zum ersten Programm gesehen haben, die da wirklich tolle Erzählungen auch geliefert haben. Das ist komischerweise jetzt schon seit einigen Jahren überhaupt nicht mehr der Fall. Also da gibt es solche, also diese sozusagen die Altvorderen der Fans sozusagen, die melden sich irgendwie gar nicht mehr, so komischerweise. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch so oder schlagen die jetzt alle bei dir auf?
Nee, so ist es nicht. Also es ist schon so, dass sich ab und zu tatsächlich mal jemand meldet, der ja, die ERV zumindest aus der ganz frühen Zeit mal kannte, beziehungsweise dazu irgendwas zu sagen hat, aber das ist auch sehr, sehr wenig. Aber ich glaube, das ist, mir ist auch aufgefallen, wenn man jetzt in das Forum schaut, in das ERV-Fan-Forum, mhm. Also ich glaube, da ist keiner dabei, der mal ein Konzert von der Geld- oder Leben-Tour gesehen hat. Also das, ich glaube, das wirklich, was am weitesten zurückliegt, ist der Florian, den ich eben schon mal erwähnt habe, Florian aus Leverkusen, der tatsächlich mal bei einem Konzert der Pinguin-Tour war. Aber das ist auch so wirklich das Entfernteste, was man sich hier noch vorstellen kann. Alle anderen, die jetzt so aktiv sind und schreiben, ja, das sind eher die neueren Fans. Mhm. Ich glaube, manchmal denke ich so, die komplette Fanbase wurde irgendwann mal ausgewechselt.
Ja, das scheint mir auch fast. Ja.
Bealtert und neue, junge. Also so wirklich von den alten Fans kennt man kaum mehr jemanden. Obwohl, das kann ich auch noch erzählen, meine Mutter ja gebürtige Wienerin ist.
Ah.
Sie die ERV tatsächlich noch aus der Café Passé-Zeit kennt.
Nein, echt?
Okay. Leider aber, ich meine, es ist ja auch schon sehr, sehr lange her, sich so gut wie gar nicht mehr erinnern kann. Und immer wenn ich versuche, sie zu löchern und auszufragen, ja, ich weiß das alles nicht mehr. Aber ja,
hat sie live auch gesehen?
Sie hat sie tatsächlich live gesehen, aber sie kann sich nicht mal erinnern, ob es das Programm noch mit Gerd Steinbecker war oder ob Klaus Eberhardinger schon dabei war. Mhm. Es ist halt schon sehr lange her und ja, aber sie hat sie tatsächlich gesehen, allerdings auch schon in Deutschland damals. Also sie ist zwar in Wien geboren, ist aber relativ früh nach Deutschland gezogen und hat sie dann irgendwo hier in Deutschland gesehen, irgendwo hier im Westen muss das auch gewesen sein, irgendwo hier im Ruhrpott. Ja, aber ich habe es oft versucht, aber die Erinnerungen sind einfach dahin. Meine Mutter ist tatsächlich die einzige, die ich persönlich kenne, die ERV noch aus frühen Zeiten kennt. Ansonsten nur von Erzählungen oder Hörensagen.
Leider. Ja, es ist schade eigentlich. Ja, es gibt auch selbst von damals irgendwie auch nicht so wahnsinnig viele Berichte. Also sei es jetzt in Magazinen oder irgendwelche Fernsehradiobeiträge oder so, da gibt es ja auch relativ wenig. Also es ist schade. Die Zeit ist da tatsächlich ein bisschen verloren gegangen sozusagen.
Ja, oder ich denke manchmal, vielleicht bestätigt sich auch das Image, diese ganzen Alt-68er, die die ERV damals gehört haben, die meiden heute halt das Internet. Was ja auch irgendwie cool ist, aber schade für uns.
Schade für uns, ja. Ja, man müsste mal rauskriegen, wo man Kontakt mit den Leuten aufnehmen könnte. Wo tummeln sich sozusagen die Alt-68er?
Ja, jetzt sollte man doch mal auf die bei den Plattenbörsen genau nachgucken.
Genau, stimmt.
In den Lederwesten vielleicht mal direkt ansprechen.
Na ja, gut, also das ist auf jeden Fall schon so ein Thema, das mich auch immer ein bisschen rumtreibt. Weil ich denke mir auch immer, da hat man so eine Seite, da schauen ja doch relativ viele Leute immer wieder drauf oder kommen über Google daher oder so, dass da wirklich dann keine gibt, die sich da jetzt einfach mal melden und sagen, ja, ich war damals dabei und ich habe irgendwie, keine Ahnung, Fotos gemacht oder ich konnte irgendwas erzählen davon. Es wundert mich eigentlich, weil hätte ich eigentlich gedacht, dass man da, also dass dort durch per Zufall eigentlich dann sowas schon mal entstehen könnte.
Ja, die Hoffnung hatte ich anfangs auch, aber ich meine, ich kenne mich ja auch, wenn ich im Internet unterwegs bin, dann gucke ich mir manchmal auch die Webseiten der alten Bands an, die ich früher mal gemocht habe, aber im Prinzip fehlt natürlich auch der Antrieb, dann zu sagen, ha, das kann man also, ja. Ich glaube, wenn man die ERV oder mit der ERV heute nichts mehr zu tun hat, dann ja, ist der Antrieb auch weg, andere Leute damit zu beglücken. Also die Fotos liegen wahrscheinlich irgendwo rum, aber wir werden sie nie zu Gesicht bekommen.
Ja, schade eigentlich.
Ja, sehr schade. Aber falls das jemand hört, ihr habt letztes Mal in eurem Podcast so viele Aufrufe gemacht.
Ja.
Dann können wir jetzt nochmal einen Aufruf machen. Wenn jemand alte Bilder hat,
dann, raus damit. Dann bitte her damit, ja. Ja, ich habe auch mal selber dann versucht, mal Kontakt irgendwie aufzunehmen mit so ein paar Leute, die man, von denen man weiß, dass die damals im ERV-Umfeld auch waren, so zum Beispiel der, wie heißt jetzt mit Vornamen, Erich irgendwas Mautner, der damals, glaube ich, die Fotos gemacht hat, die allerersten Bandfotos, den gibt's auch immer noch im Internet, also der hat sogar eine Seite irgendwo, und da habe ich auch mal angefragt, aber da ist auch nie was zurückgekommen. Das ist schade,
ja. Ja, ist echt sehr schade. Also ich versuche das natürlich auch hin und wieder für meine Webseite, aber ja, meistens kommt einfach nicht meine Mail zurück, aber ja, ist ja auch okay. Also es ist 30 Jahre her und
genau, ja.
Interessiert die meisten wahrscheinlich einfach nicht mehr.
Ja, man müsste vielleicht auch da mit so einem konkreten Projekt irgendwie mal starten. Also wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man jetzt ein Buch über die ERV-Geschichte schreiben würde oder so, dann hat man zumindest so ein Label, mit dem man sagen kann, ja, ich schreibe da an diesem Projekt und an diesem Buch und ich würde da gerne interviewen und so weiter. Dann hätte man vielleicht eher einen Zugang zu sowas. Aber naja,
das ist die Idee, weil das Buch der ERV, was ja so lange angekündigt ist, erscheint ja nicht. Vielleicht sollten wir das einfach schreiben.
Genau, ja, richtig, genau. Das sollten wir eigentlich machen.
Thomas Spitzer, wenn du zuhörst, wir machen das.
Genau. Ja, also wenn, also da wäre ich sofort dabei. Also wenn man da irgendwie so fragt, so nach dem Motto, hey, hallo Thomas Spitzer, du wolltest doch da so ein Buchprojekt machen, also wir würden es für dich schreiben, mit deiner Hilfe, da brauchst du nichts dazu machen, du kannst dich in Kenia da auf dein Bütchen irgendwo stellen und brauchst nichts machen und wir schreiben das für dich und du liest das einmal und fertig, wäre ich sofort dabei.
Glaube ich. Würde mich auch breitschlagen.
Das sind wir ja nicht so.
Ja, ach Mensch, komm, machen wir doch. Aber, naja, wird wahrscheinlich nicht passieren.
Ein Traum, ja. Eigentlich, so deine Fangeschichte haben wir jetzt eigentlich ja durch. Oder gibt es noch irgendein Erlebnis, das dich so beeindruckt oder geschockt hat, dass du davon sozusagen deine Seele reinigen willst und dich öffnen willst.
Ich
weiß nicht,
wir reden ja jetzt schon so lange, aber wo du geschockt sagst, fällt mir noch was ein. Ich kann mich noch an dieses, was ja auch in der offiziellen ERV-Biografie ja mittlerweile auch sogar als das Krisenjahr bezeichnet wird, 1996. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das war ganz, ganz schlimm. Damals, wer war ich denn da? 17 oder so war ich da. Und damals war ich halt noch Mitglied in dem Fanclub, von dem ich eben schon erzählt habe, von der Sabine aus Österreich. Und man hat damals ja auch noch nicht wirklich was mitbekommen. Die ERV hatte noch keine eigene Homepage. Und irgendwann kam einfach ein Brief von Sabine, wo sie einen Zeitungsartikel aus der österreichischen Zeitschrift News kopiert hat. Der, ich weiß nicht mehr genau die Überschrift, aber so der Tenor war, dann war's jetzt. die ERV löst sich auf, vollkommen zerstritten, pleite und alles. Und sie hatte dann noch einen Brief beigelegt, wo halt drin stand, dass Ike Breit und Günther Schönberger auf jeden Fall aus der Band aussteigen. Das war ein Schockerlebnis, weil da habe ich das erste Mal mit der ERV wirklich abgeschlossen und von daher glaube ich, dass ich jetzt, also ich glaube, das war auch so ein Grund, warum ich die ERV immer noch höre. Also ich bin einfach immer noch dankbar für jedes Jahr, dass es sie einfach noch gibt.
Stimmt, ja.
Damals hat mich das sehr traurig gemacht, ich war sehr jung, richtiger Fan und alles und da haut einen das doch schon um, wenn die Lieblingsband plötzlich weg ist.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, damals habe ich irgendwie damit gerechnet, okay, das war's jetzt. Und seitdem, ist ja jetzt auch schon 15, 16 Jahre her, bin ich über jedes Jahr froh und erstaunt.
Dass es noch nur weitergeht sozusagen.
Ja, das war der hervorragendste Marketing-Trick der ERV überhaupt. Seitdem bin ich hoffnungslos erlegen.
Ja, also ich habe das komischerweise gar nicht damals so mitgekriegt, dass irgendwie die ERV da jetzt so in der großen Krise ist. Also ja, ich weiß auch nicht. Also ich war jetzt auch nie in dem damaligen Fanclub. Ich wollte zwar mal Mitglied werden und habe da irgendwie so aus der CD, da stand irgendwie dann, glaube ich, so irgendwas zum Ausschneiden oder so. Und habe das, oder ich habe einfach an die Adresse irgendwie geschrieben und habe gesagt, hallo, ich möchte irgendwie Mitglied sein. Da ist irgendwie erstmal so 5 Monate gar nichts passiert und habe es eigentlich schon längst wieder vergessen. Und irgendwann einmal ist dann irgendwie so ein Brief auch gekommen und ich glaube, das war auch von der Sabine. Irgendwie, ja, sorry, dass so lange gedauert hat und so weiter. Und dann hat sie mich auch nochmal angerufen dann zu dem Thema. Aber ich habe es dann irgendwie wieder total vergessen irgendwie, dass ich da jetzt eigentlich irgendwie nur mal was überweisen müsste, weil ich glaube, da war irgendwie noch so auch ein Mitgliedsbeitrag. Und das ist dann wieder irgendwie total versandet. Also deswegen habe ich da leider so solche Informationen dann auch irgendwie gar nicht mitgekriegt und in den Zeitungen oder in den Medien habe ich das nicht so festgestellt, dass da irgendwas dazu berichtet worden ist. Deswegen ist es irgendwie komischerweise an mir vorbeigegangen. Also keine Ahnung warum, aber...
Bist ja trotzdem dabei geblieben.
Ich bin trotzdem dabei geblieben, ja. Genau. Ja, sagen wir so, ich habe auch immer wieder mal so ein, zwei kurze Zeiträume gehabt, wo ich dann auch mal irgendwie die ERV so ein bisschen vergessen habe. Das war eigentlich kurz vor Nie wieder Kunst und dann auch nochmal so bei, also kurz vor Frauenluder oder so, da war ich auch, also da habe ich anderen Fokus gehabt, irgendwie Studium etc. und so. Und da habe ich das irgendwie auch dann nicht mehr so mitgekriegt, was die ERV macht, bis ich dann irgendwie, da habe ich dann auch eigentlich, also da hat es ja meine Webseite schon gegeben, wie dann kurz bevor Frauenluder rausgekommen ist. Und mich hat dann eigentlich der Benjamin, den wir schon vorher mal angesprochen haben, vom Forum, die hat mir eigentlich immer dazu angetrieben, sozusagen da irgendwie noch was zu machen auf der Webseite, wenn es irgendwie Neuigkeiten gegeben hat, hat er mir das mitgeteilt. Und nur über den Weg bin ich da sozusagen noch ein bisschen am Ball geblieben und dann, wie das Frauenluder rausgekommen ist, da war ich dann irgendwie so baff und so überwältigt, dass dann wieder so richtig losgegangen ist und seitdem eigentlich ohne Ende sozusagen dabei geblieben.
Ja. Ja, gerade Frauenluder, da fällt mir auch wieder das dieses schöne Zitat von Florian ein, was er des Öfteren mal im Forum postet, weil es einfach so wahr ist, weil das war ja damals echt so ein, ja, so ein Aha-Effekt, dieses Album, was so aus der heutigen Sicht, das ist immer noch ein sehr gutes Album der ERV, aber jetzt auch nicht das Überalbum, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat man halt einfach gar nichts mehr von der Band erwartet. Und von daher war es eine Offenbarung.
Ja, das können wir sagen, ja, genau. Ja, es ist auch, weil mich hat halt kurz vorher hat mich halt dann Let's Hop total geschockt. Also das war, Also es gibt auch mal so Situationen, da denkt man sich, jetzt muss man der Welt irgendwie seine Meinung kundtun. Das ist zwar schlimm, aber ich meine, dafür gibt es das Internet, dass man irgendwie sich auskotzen kann öffentlich.
Hau rein. Jetzt wird's interessant. Auch für die Leute, die jetzt gerade zuhören. Nach anderthalb Stunden, jetzt geht's endlich los.
Ja, das muss ich ja nicht alles wiederholen. Das habe ich ja ausführlichst auch irgendwo in so einem Artikel mal beschrieben gehabt. Aber da habe ich dann tatsächlich so geschrieben, ja, irgendwie ist das noch meine ERV und das gibt's doch gar nicht. Und habe dann irgendwie zu jedem Song irgendwie was geschrieben, was mir da total abschreckt an dem Song und so. Also das ganze Album, das war wirklich von vorn bis hinten, also habe mir das total aus der Bahn geworfen. Ich habe mir gedacht, jetzt geht's wirklich dem Ende zu, jetzt sollen's aufhören, weil so wird das nichts mehr. Umso schöner und größer war natürlich dann das Aha-Erlebnis dann mit Frauenluder.
Ja, das war bei mir tatsächlich ähnlich. Also dieses Let's Hope-Album, ja. Also ich habe die ERV ja immer vor meinen Freunden verteidigt, die damit nicht so viel anfangen konnten, aber da sind mir die Argumente ausgegangen. Ich glaube, ich habe da ist auch so das eine der ganz wenigen Alben, wo ich meine Freunde nicht mit genervt habe, nach dem Motto, hörst dir doch mal an, weil da war ich echt froh, dass sie das nicht gehört haben. Also das war, ja, ach, das war irgendwie gar nicht. Dann gab es noch so einen Fernsehauftritt, ich glaube, das war sogar bei den Ballermann-Hits oder irgendwie irgendwas auf RTL 2 in einer absolut perversen Bandbesetzung, also ohne Thomas Spitzer und ganz, ganz schrecklich, und dann haben sie dieses Let's Hop Medley gespielt und nee, also da war ich so, da habe ich sehr mit mir und der ERV gehadert, aber Stichwort Fantreue.
Ja, genau.
Halt sich ja manchmal aus, und dann kam 2 Jahre später oder 3 Jahre später das Frauenluder-Album und dann war ja wieder alles gut.
Ja, genau, also da, also sagen wir so, da haben sie sich wirklich, da haben sie mal die Kurve gekriegt, also da haben wir dann gemerkt, also das ist so anders, und also das ist jetzt einfach, da merkt man jetzt, okay, jetzt wollen sie es nochmal wissen. War natürlich nicht klar, dass dann tatsächlich nachher noch weitergeht. Also es hätte also wirklich sehr, sehr leicht sein können, dass das einfach das Abschlussalbum war, weil es war ja auch die Geschichte mit der EMI-Vertrag ist ausgelaufen, der 10 Jahre, über 10 Jahre, Laufzeit 10 Jahre war, also das ist ja unfassbar eigentlich. Und also ich habe mir gedacht, eigentlich, da geht's nicht mehr weiter. Also das war sozusagen das letzte Aufbäumen der ERV, und jetzt machen sie irgendwie solo irgendwas weiter oder so.
Ja, aber ich meine, das denke ich auch tatsächlich seit dem Nie wieder Kunst-Album. Also ich rechne jedes Jahr damit, dass es die ERV nicht mehr gibt, und bin vollkommen überzeugt davon, dass das nächste Album das letzte ist. Ich bin auch im Moment davon überzeugt, dass nie wieder was kommt
mit der ERV. Ja, also man merkt es auch immer besser.
Ja, war ich jetzt seit 16 Jahren, dieses Spielchen. Das Schöne ist ja, also ich habe so den Eindruck, die können ja auch nicht mehr ohne.
Ja.
Also das kommt auch nicht von mir, das hat ein anderer Fan mir mal erzählt. Wir haben uns über Bands unterhalten, die es schon so lange gibt und warum sie überhaupt immer noch weitermachen. Und ja, ich glaube, die ERV, sie kann auch nicht mehr ohne. Thomas Spitzer und Klaus Eberhardinger, die werden eh immer weitermachen. Mhm. Weil was sollen sie sonst machen?
Ja, wenn genau.
Das moderieren, naja, mein Gott. Es füllt einen doch auch nicht aus.
Ja, man merkt halt immer so, sie wollen schon immer wieder was anders machen. Also sie wollen sich da schon ein bisschen emanzipieren auch von der ERV. Gerade speziell ist natürlich der Thomas Spitzer. Aber das ist alles nur sozusagen, um halt sich mal wieder zu befreien und halt zu zeigen, ja, ich mache auch noch was anderes. Aber man merkt halt, dass doch wieder immer wieder zurückkommen sozusagen ins Mutterschiff ERV.
Also genau. Und so soll es doch auch sein.
So soll es sein, genau so ist es. Ja. Also man merkt auch immer, also ich warte auch immer schon fast mittlerweile jedes Jahr drauf auf den Post von dir, wo du sagst, ja Leute, sorry, jetzt ist aus mit der ERV. Ich glaube, du hast es wirklich in den letzten Jahren jedes Mal immer wieder mal irgendwo bei einer Gelegenheit geschrieben.
Tatsächlich?
Ja, ich glaube schon, ja. 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 Du hast da schon, bist da schon sehr pessimistisch.
Eigener, Pessimismus, ja.
Ja, genau, ja. Wobei ich ja mittlerweile, also sorry, auch immer wieder, seit Frauenluder oder so, bin mir jetzt eigentlich davon überzeugt, dass die ERV nie ein offizielles Ende haben wird. Das wird, meiner Ansicht nach, werden das irgendwie so aussanden, also da Klausi Wertinger wird nur irgendwie im Rollstuhl auf die Bühne gefahren und wird die Mega-Wuchteln singen. Und also ich glaube nicht, dass das dass irgendwann einmal so ein großes Abschlusskonzert gibt.
Fragen, das habe ich auch ganz oft in ERV-Interviews gelesen. Was sind Wuchteln?
Hui.
Hits.
Hits, ja, so kann man sagen. Genau, Hits. Okay. Ja. Also der Schlager sozusagen.
Der Schlager.
Sowas in der Richtung. Also ist jetzt auch eigentlich eher so im österreichischen Lande üblicher Begriff. Also so in Bayern kenne ich es jetzt eigentlich auch nicht so. Okay. Ja, genau. Ja, bei mir, wie gesagt, wenn es überhaupt jemand interessiert, damals ERV-mäßig war es zwar so, dass ich so die ERV immer so ein bisschen so als Grundrauschen dabei hatte und immer wieder wahnsinnig begeistert war über alles und so. Aber es war nicht nur das, sondern ich war auch durchaus inspiriert von der ERV, das kann man durchaus sagen. Ich hatte ja eine wunderbare Band gegründet mit einigen Familienmitgliedern, Freunden und so weiter. Die Mad Masters. Und ich habe ja auch da jetzt einmal so ein Cover, das ich da selber gezeichnet habe, auch mal gepostet auf dem Blog, das wir da mal eigentlich, ja, das gibt's eigentlich immer noch.
Erfolglos.
Ja, ich habe es mittlerweile sogar jetzt übersehen, dass also die haben mich jetzt sogar rausgeschmissen, weil ich mich nicht mehr ein Jahr angemeldet habe oder so. Und jetzt sind blöderweise die ganzen Artikel auch weg. Das ist irgendwie sehr schade. Aber ich habe es Gott sei Dank nur irgendwie selber mal gerettet. Also das, ich habe es jetzt auf meiner Webseite mal eingefügt. Aber ich glaube, ich habe nicht alles. Also leider ist irgendwas von meinen tollen Texten leider verloren gegangen. Genau, aber da habe ich auf jeden Fall das auch mal gepostet. Also kann man sich mal anschauen, wenn man das will. Es war schon sehr interessant. Also wenn ich das jetzt im Nachhinein höre, ich habe es vor kurzem mal für die damaligen Mitglieder in der Band auch noch mit digitalisiert und noch mal alles angehört. Und es ist schon, man merkt schon sehr deutlich so diesen Stil von Thomas Spitzer, den ich da irgendwie so ein bisschen versucht habe zu imitieren. Und ich war ein bisschen geschockt darüber, wie pessimistisch und sarkastisch und traurig ich damals schon war. Weil die Texte waren eigentlich ziemlich bitter. Also ich weiß nicht, ob mir das damals irgendwie so bewusst war, aber die waren schon echt, das waren eher so Geschichten von irgendwie sehr traurigen Gestalten, von Alkoholikern, was natürlich zur ERV natürlich sein muss, und von Alkoholikern und von jemand, so Familienväter, die irgendwie Frau und Kind schlagen und also alles, wirklich die volle Bandbreite an schlimmen Ereignissen und schlimmen Themen. Keine Ahnung warum, das müsste man mal psychologisch irgendwie untersuchen lassen.
Ja, aber das ist doch eigentlich jetzt der Grund, Alex, stell doch diese Lieder mal online. Mal ganz spontan.
Ja, das schneiden wir raus.
Rede zu haben, das mal vorzuschlagen. Ich würde mir die gerne mal anhören.
Ja, also ich kann es dann mal schicken und du kannst dann mal entscheiden, ob das die Menschheit hören will oder kann.
Genau, kann je nachdem, auch, wie meine Entscheidung ausfällt, wird es dann entweder rausgeschnitten, jetzt diese Textpassage hier, oder?
Genau.
Die bleibt drin. Aber ich bin sehr gespannt.
Ja, also wir hatten auf jeden Fall, wir waren zu viert und wir hatten selber uns Instrumente gebastelt. Einer hat ein Grammophon gespielt. Ein Grammophon. Man nimmt einen Kamm, legt so eine Folie drüber und bläst dann drauf.
Ah, ja, okay. Ein Kamm.
Grammophon. Ja. Also wir haben es Grammophon genannt. Ja. Und dann halt alles, was halt da war, so als Schlaginstrumente, irgendwie Wäschetrommel und alte Rohre und also...
Hört mich so an diese Band von, ich weiß nicht, wie die heißt, von Kurt Keinrath?
Die Blechbüchsenband, genau. Ja.
Ah, okay.
Ja, stimmt. Also es geht schon ein bisschen in die Richtung. Und natürlich vom Sound her sehr Keyboard-lastig, also eigentlich so diese Standard-Keyboard-Sounds übernommen, was ja in gewissen Zeit der ERV ja auch durchaus hörbar war. Also wenn ich jetzt
ERV
so
ohne das Keyboard.
Ja, ja, genau. Und die ERV, glaube ich, war auch ein bisschen der Grund. Ich glaube, das war sogar, die ERV, glaube ich, war sogar wirklich der Grund, dass ich dann Keyboard spielen gelernt habe. Weil mich wirklich Nino Holm, also speziell Nino Holm, hat mich total beeindruckt, wie der Keyboard gespielt hat. Weil das absolute coole Art und Weise war. Und ich wollte ganz genau so spielen. habe dann irgendwie Unterricht gekriegt und musste dann irgendwie My Bonnie is Over the Ocean spielen und so. Und ich wollte eigentlich immer so den krassen Jazz oder irgendwelche aktuellen Pop-Rock-Songs spielen, aber ich musste immer dann solche Sachen spielen. Und das heißt, bis heute ist meine Karriere quasi daran gescheitert, dass ich kann eigentlich, also als Alleinunterhalter könnte ich durchaus, glaube ich, Geld verdienen. Also ich könnte so das volle Programm, glaube ich, abspielen, das da so üblicherweise bei so Alleinunterhaltern drauf ist.
Ich finde, wie du darüber erzählst, das hat auch schon was von einem gescheiterten Rockstar. Ich wollte ja immer Jazz spielen.
Ja, stimmt.
Durfte aber nicht. Ja.
Ja, genau, stimmt. Ja,
sagt die Kelly Family wahrscheinlich auch. Das sind doch alles Jazzmusiker.
Ja, genau.
Witze auch, aber ja.
Aber leider nicht.
Dürfen sie
so,
nicht.
So, dürfen sie nicht, ja, genau. Ja, die Oberkreiner zum Beispiel, das ist ja das Allerextremste. Die haben diesen Oberkreiner. Kennst du nicht
Oberkreiner? Die Oberkreiner. Nee, die Oberkreiner.
Du kennst die Oberkreiner nicht. Die unfassbar.
Das kennt man wahrscheinlich in Bayern, ne?
Oberkreiner. Nee, das sind weltberühmt.
Eine Wurst. Oberkreiner.
Nee, aber die zum Beispiel, da ist, ich weiß den Namen nicht mehr, wer das, diesen Sound erfunden hat, aber das ist tatsächlich so, dass der zum Beispiel auch irgendwie ein großer Jazzmusiker war und der hat halt irgendwie so versucht, so die damalige Volksmusik aus der Gegend sozusagen in Jazz, mit Jazz irgendwie zu verbinden. Also man hört es eigentlich nicht, ehrlich gesagt, sondern es ist eigentlich die klassische Volksmusik, die man so kennt. Aber tatsächlich, also es, glaube ich, gibt es häufiger. Also da gibt es tatsächlich eine Verbindung. Ja. Aber also meine Karriere als Sänger hat ja begonnen mit Santa Maria von Roland Kaiser.
Oh.
Das habe ich intoniert.
Das ist was, was wir definitiv rausschneiden sollten.
Ich stehe dazu.
Jegliche Restachtung bei allen Fans. Okay, aber ich bin in der 5. oder 6. Klasse tatsächlich mal als Klaus Eberhardt hin aufgetreten zu Karneval.
Oh.
Weil ERV war ja, gilt ja immer als Karnevalsband und dann durfte ich das da mal spielen und dann lief das Playback zu Küss die Hand für eine Frau und ich habe das mit einer Schulfreundin vorgespielt. Es war sehr peinlich. Auch wenn ich mich heute noch dran zurückerinnere, schäme ich mich noch ein bisschen. Es war echt sehr peinlich.
Aber so richtig dann auch mit Glitzersacko und irgendwie so
Pumphose und nicht. So. Meine Mutter hat mir so Alufolienstücke auf meine Jeansjacke genäht, damit es ein bisschen glitzert. Also, ich glaube, nicht mehr darüber reden. Das ist
wirklich gewesen. Ich stelle mir das sogar bildlich vor. Also, das ist, glaube ich, ein Bild für Götter, oder?
Ich habe sogar die Maxi-Version genommen, also die irgendwie 5-6 Minuten läuft.
Ja, man muss sich schon genießen.
Das war ganz, ganz schrecklich, ja.
So, so
kommt. Aber wir könnten das ja zum Anlass nehmen, von der ERV mal wegzukommen und über andere Musik zu reden.
Genau,
gute Idee. Wenn du meinen Wink mit dem Zaunfall verstehst.
Der Wolfi und ich, wir hatten ja beim letzten Mal auch so eine Kategorie, wo wir gesagt haben, wir stellen mal außerhalb der ERV Musik vor, die wir selber jetzt gut finden, die vielleicht auch ERV-Interessierte vielleicht auch gut finden. Und ja, du, glaube ich, du hast auch etwas, was du vortragen könntest.
Ja, ich habe da was vorbereitet. Erstmal, also ich habe drei Sachen eigentlich vorbereitet.
Oh, okay.
Die ersten beiden Sachen sind Name-Dropping, wie man so schön sagt.
Also die coolen Bands am Anfang, so um die,
ja,
sozusagen das Image, also das Image erste,
ist eine Band aus dem ERV-Fankreis, die nennt sich Viermann-Zelt, die kennst du wahrscheinlich auch.
Ja.
Und die haben ein aktuelles Album draußen, das heißt Pforzheim. Schöner Name.
Super Name, ja.
Und auf diesem Album sind mehrere Coverversionen der ERV.
Mhm.
Der Sänger oder einer der Sänger dieser Band hat mir tatsächlich auch mal ein Album geschickt, der ja auch.
Mhm.
Und wir hatten ja beide versprochen, oder ich habe versprochen, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, das auf unserer Fanpage zu rezensieren. Wir haben es bis heute nicht geschafft, von daher finde ich, eine Erwähnung.
Genau, können wir definitiv also, einfach jetzt mal erwähnen. Und
hier mein Zelt, die haben auch eine Homepage und ganz toll und wirklich, also die Platte ist gut. Ich habe sie mehrmals durchgehört und sie gefällt mir.
Mhm. Ja, kann ich bestätigen.
Und genau. Also das andere,
ich werde es auch noch verlinken, auch, dann, dass die Leute finden. Mhm. Bitte? Ich werde es dann auch noch verlinken, dass die Leute das auch dann
ganz leicht finden. Mhm. Genau. Und das andere, auch aus dem ERV-Umfeld, Sören, auch ein großer ERV-Fan, der mittlerweile eine ein eigenes Label betreibt. Mhm. Und dort eine Band unter Vertrag hat, die heißt Phrasenmäher. Und Phrasenmäher sind auch richtig, richtig toll. Eine deutschsprachige Band, deutsche Texte und ja, ganz, ganz toll. Sollte man sich auf jeden Fall anhören. Phrasenmäher.
Phrasenmäher. Mhm. Was ist das für eine Art von Musik?
Kann ich das einordnen? Ich hab Sören mal gesagt, also er hat mit der Band, also er ist nicht in der Band, aber ich habe mir mal gesagt, ich erkenne durchaus ERV-Anklänge von der Songstruktur. Das fand er, glaube ich, ganz interessant. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ja, doch, es ist ein bisschen, ich will jetzt nicht irgendeine Musikrichtung nennen und dann hinterher sagen alle, das ist total falsch. Also es ist so ein bisschen ska-mäßig Pop-Rock mit deutschen Texten, sehr, sehr textlastig. Mhm. Und toll. Phrasenmäher. Unbedingt anhören. Okay. So, aber jetzt komme ich zu dem, was ich vorbereitet habe, wirklich vorbereitet habe. Mhm. Und zwar das aktuelle Album von Element of Crime. Kennst du die?
Ja, die kenne ich. Also ich habe zwar jetzt leider nicht das aktuelle Album, aber ich habe auch ein Album von denen. Wirklich super, super Musik. Also kann man auch wirklich definitiv empfehlen.
Ja, also das letzte richtige Studioalbum ein Jahr oder zwei Jahre zurück und sie haben jetzt ein Album rausgebracht, das heißt Fremde Federn und sie schmücken sich auch mit diesen. Das ist nämlich ein Doppelalbum komplett mit Coversongs. Also sie covern aber auch wirklich die komplette Bandbreite. My Bonnie is Over the Ocean, da hattest du doch eben drüber erzählt, oder?
Ja, genau. Mhm.
Das ist zum Beispiel auch drauf. Dann Songs von Lindenberg, von den Pet Shop Boys und so weiter und so weiter. Und unter anderem, und da ist wieder der ERV-Bezug da, gibt es ein Lied auf diesem Album, das kannte ich vorher noch nicht. Das heißt Hamburg 75. Und das stammt, und ich habe es mir ja aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, von einer Band, die hieß Gottfried und Lonzo.
Gottfried und Lonzo.
Okay. Nie gehört vorher. Nee, aber ein ganz tolles Lied. Und die haben lustigerweise bereits 1974 ein Lied über Hamburg 75 geschrieben. Und sie waren damals große Szenekünstler in der Hamburger Szene und haben damals schon geschrieben, ja, dass 1975 ja das tollste Jahr in Hamburg in der Szene überhaupt war. Und ich muss manchmal gestehen, das erinnert mich so ein bisschen an die ERV, wenn sie über ihre ganz frühe Zeit erzählt. So dieses, ja, früher war ja. Ja, also ich zitiere mal aus dem Lied, denn ich glaube, das macht es am deutlichsten. Da singt diese Band Hamburg 75, Jungs war das gemütlich, da schien noch ein richtiger Mond in der Nacht, die Musik haben wir noch mit der Hand gemacht. Ich finde, das trifft das auch bei der ERV.
Stimmt, ja.
Wird so ein bisschen verherrlicht, wie es damals war und damals war ja, damals in der Szene war es noch richtig toll. Und ja, alle, die sich so mit der frühen Geschichte der ERV auskennen, sollten sich diesen Song mal anhören. Element of Crime, Hamburg 75.
Da ist ja, glaube ich, auch diese Coverversion von Akkordeon, glaube ich, drauf, oder?
Ja.
Genau, weil den Song, den kannte ich schon länger. Ich glaube, das war sogar einer der ersten, die ich von Element of Crime überhaupt mal gehört habe. Ist der schon recht alt? Ist der irgendwo mal erschienen, schon auf einem anderen Album?
Das weiß ich nicht. Also ich bin bei Element of Crime überhaupt jetzt nicht so in der Geschichte irgendwie drin. Ich kaufe immer die Platten, finde die toll, aber ich kenne mich da nicht mit aus. Aber ich habe diese, man kann das übrigens auch auf LP kaufen, das ist ja das Schöne. Mhm. Man kann sich dann die Songs auch gratis im Netz runterladen, legal. Und wenn ich das hier richtig sehe, steht da drauf, aufgenommen 1999, als B-Seite einer Single. Also du hast recht.
Ah ja, okay. Ja, ich hatte es, bei mir war es, glaube ich, irgendwo auf einem Sampler drauf oder so. Ich, von irgendeiner Musikzeitschrift, glaube ich, war das mal drauf. Daher ist mir das irgendwie ein Begriff. Ja, aber definitiv, also Element of Crime finde ich insofern interessant, weil ich sage immer, bei Element of Crime ist sozusagen immer der Kampf, also das Interessanteste an den Liedern, finde ich, ist, also zum einen die Texte, die wirklich sehr, sehr ausgereift sind, sehr, sehr zusammengedrechselt, also da ist wirklich, da merkt man, da ist viel Arbeit reingesteckt worden. Aber ich finde, das besonders Interessante ist so, das ist irgendwie fast wie immer wie so ein Kampf zwischen dem Text und der Musik, weil irgendwie der Text irgendwie so literarisch ist, dass da die Musik quasi da richtig da reinpassen muss. Und ich finde, bei manchen wenigen Songs, da passt nicht so gut, aber bei den meisten passt wirklich so hervorragend. Also es ist fast schon manchmal wie so ein bisschen musikalisch dargebotene Lesung, finde ich manchmal an manchen Stellen. Also es ist wirklich, sind tolle Songs.
Das stimmt. Also man muss sich wahrscheinlich ein bisschen mehr reinhören als in die ERV, die ja sehr plakativ ist von den Texten. Es ist schon sehr lyrisch, aber es ist auch, wie ich finde, immer noch sehr verständlich. Also es ist jetzt nicht so sehr verquast und ja, kodiert. Also man kann es wirklich eins zu eins auch verstehen, wenn man sich mal ein bisschen Zeit nimmt. Und es sind, was ich an Element of Crime sehr schön finde, es sind deutschsprachige Liebeslieder, die nicht peinlich sind. Und das ist echt sehr, sehr selten.
Das ist wirklich selten, stimmt.
Und ja, also es ist natürlich auch mit sehr viel Ironie und Hinterfotzigkeit, aber im Prinzip sind auf jedem Album 2, 3 Lieder, ja, das sind einfach reine Liebeslieder ohne doppelten Boden, ohne Ironie. Und das schaffen sehr, sehr wenige. Sehr, sehr wenige.
Ja.
Ich möchte sagen, nur Element of Crime und ab und zu mal Thomas Spitze.
Im Höchstfall.
Ja.
Ja, ich glaube, am Anfang hatten sie ja, glaube ich, Englisch gesungen und haben dann aber relativ frühzeitig dann umgeswitcht auf Deutsch. Also
ja, also zwei der ganz frühen Alben sind auf Englisch. Die besitze ich aber nicht und die habe ich, glaube ich, auch nur einmal gehört und das ist nicht meins. Also dafür sind die deutschen Texte, die sie schreiben, einfach zu toll. Also damit kann ich jetzt nichts anfangen. Mhm. Auf Konzerten spielen sie immer noch mal 2, 3 englische Lieder. Ja, gehört irgendwie auch dazu, aber die neuen Platten, wo sie Deutsch singen, das ist schon mehr so meins.
Mhm. Ja, okay, dann haben wir jetzt ja schon 3 tolle Tipps dabei.
Ja, genau. Was hattest du dir rausgesucht?
Irgendwas, ja,
was ich kannte. Du hast es mir schon gemailt und ich habe da noch nie von gehört.
Ja, also es geht, also ist das Blöde, ich habe mir eigentlich einen sehr unpraktischen Bandnamen gesucht, weil ich befürchte, dass ich es jetzt wahrscheinlich falsch ausspreche. Aber sie heißen Jack Beauregard oder Beauregard. Der Name ist wiederum sehr bekannt, zumindest sagen wir unter den Filmfans. Nämlich Jack Beauregard ist nämlich die Hauptfigur beim Film Nobody. Oder wie heißt der offiziell? Also der Sergio Leone Western mit Terence Hill und so weiter. Grandioser Film.
Ich kenn alles nicht.
Kennst du auch nicht? Okay, gut.
Terence Hill kenne ich, aber den Film kenne ich nicht.
Ja, du hast den bestimmt schon mal gesehen. Vor allen Dingen die Titelmelodie ist wahnsinnig bekannt. Das ist dieses also Pfeif-Melodie von Ennio Morricone geschrieben. Also das hast, also zumindest die Anfangsszene, die kann man auch irgendwo bei YouTube mal sehen. Die müssen wir mal gesehen haben, weil das ist wirklich ein super Film und auch eigentlich ein bisschen eine Komödie oder Parodie auf Western. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja gut, auf jeden Fall, die Band hat sich nach diesem Jack Beauregard benannt. Es ist ein Projekt von zwei Produzenten aus Hamburg. Und zwar, ich bin da über einen ganz schrägen Weg auf die gekommen. Und zwar, also ich mag ganz gern so diese, viele so Bands, die so ein bisschen aus dem Hamburger Raum kommen, was jetzt nichts damit zu tun hat, dass die aus Hamburg kommen, sondern weil da einfach ganz interessante Musik sehr oft kommt aus der Ecke. Ich verfolge da auch immer ein bisschen so die paar Labels, die es da gibt und da gibt es zum Beispiel so einen Shop, Hanseplatte heißt ja. Da muss man zum Beispiel unbedingt mal den Newsletter abonnieren, weil der ist allein schon irgendwie, den muss man mal gelesen haben, weil die da sich so viel Mühe machen und wirklich sehr witzige, sehr kurz, schräge Werbetexte sich da überlegen. Und da gibt es dieses Label, das heißt Tapete Records. Und da ist mir das einmal zufällig irgendwo mal aufgefallen, ein Cover, ein Bild von dem Cover von einer CD. Und die CD heißt Everyone is Having Fun. Und wenn man das mal gesehen hat, auf dem Cover sind zwei junge Herren, die halt, ja, die schauen so, als ob irgendwie gerade irgendwie ihr Hund tot überfahren wurde oder so. Also ein grandioses Foto, und dieses Foto, das hat mir einfach so gut gefallen, und ich habe mir gedacht, in das Album muss ich mal reinhören irgendwann einmal, aber ich hatte da jetzt irgendwie keine Möglichkeit. Hab das dann eigentlich alles schon wieder vergessen gehabt, und vor kurzem, momentan läuft ja der Eurovision Song Contest, war auch diese Vorentscheidung und so weiter mit den Liedern, und da ist mir plötzlich dieser Name wieder aufgefallen, und diese beiden Typen sind da plötzlich in der Kamera, und da hat sich herausgestellt, dass die ein Lied, das jetzt auch auf dem Album von der Lena ist, auf dem neuen, geschrieben haben. Und ich glaube sogar zwei Lieder haben sie geschrieben. Und die beiden Lieder haben mir wirklich sehr gut gefallen. Und da bin ich irgendwie über den Weg sozusagen, und da plötzlich wieder habe ich mich zurückbesinnt auf dieses Album und habe mir das dann sofort gekauft. Ich habe es jetzt zufällig, ich habe es nicht gewusst, aber zufällig vor kurzem sogar jetzt in TV Total gesehen. Sind da sogar jetzt aufgetreten. Die haben jetzt irgendwie wieder ein neues Album. Genau, ich habe mir dann das gekauft und es ist wirklich ein super Album, das man absolut empfehlen kann. Es ist so ein bisschen vom Stil, ich sag mal, The No Twist und Air oder so ein bisschen in der Richtung. Also so Elektro-Pop, sehr vielfältig, sehr variantenreich. Es ist so ein Album, das habe ich wie ich es mir zum ersten Mal angehört habe, dachte ich hätte das Album schon 100 Mal gehört. Also das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen normalerweise bei mir, wenn einem alles sofort irgendwie vertraut vorkommt, aber man weiß, es ist jetzt nicht irgendwo sozusagen abgekupfert, sondern es ist einfach so gut, dass es einem sofort total vertraut vorkommt. Und das hat mich durchaus beeindruckt und ich konnte das Album empfehlen. Also wer solche Musik mag, wer jetzt mit dem Namen No Twist und so weiter was anfangen kann, der wird da sicherlich seine Freude dran haben. Also deswegen ist das jetzt mein Tipp. Jack Borgard, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Everyone is Having Fun. Gibt auch jetzt ein neueres Album, das kenne ich jetzt aber noch nicht.
Ja, No Twist als Vorbild ist ja schon mal nicht das Schlechteste.
Kann man durchaus sagen, ja, denke ich auch.
Ja. Ja, damit haben wir fast alles abgehandelt für heute, oder?
Ja, ich denke schon. Wir sind wieder in die große Breite gegangen. Wir haben jetzt schon wieder einiges an Zeit
verbraten. Ja, da schneidest du noch eine Stunde raus und dann wird das auch verträglich.
Ja, genau. Und
dann kommt wahrscheinlich wieder so ein goldener Regen des Lobes auf dich nieder, wie beim ersten Mal. Wo die Leute ja ausgerastet sind vor lauter Begeisterung. Sie, ja. Endlich ein ERV-Podcast.
Endlich, ja.
Das war ja auch der Grund, warum ich mitgemacht habe, weil ich dachte, ich möchte ein bisschen von diesem Ruhm abhaben und mich auch mal loben lassen.
Ja, schauen wir mal, vielleicht gibt es jetzt irgendwann nochmal Reaktionen. Ja.
Schreibt zumindest totale Scheiße oder sowas.
Schreibt genau, irgendwas. Ja. Schreibt irgendwas. Aber. Ja.
Wir könnten natürlich jetzt noch ganz provokative Dinge zum Schluss sagen, dass auf jeden Fall was geschrieben wird.
Aber. Ja, genau. Aber bis zu dem Zeitpunkt wird wahrscheinlich eh dann keiner mehr.
Ja, genau. Haben, also. Weiter geskippt irgendwie. Ja. Ja. Obwohl das Ende beim Podcast höre ich immer noch. Also wenn bei so langen Podcasten, die mittlere Stunde wird überspult und so die letzten 10 Minuten, die hört man dann wieder. Also wir könnten nochmal richtig loslegen. Was ja eh mal schon scheiße war. Und nee, aber nee, das machen wir nicht. Das machen wir beim nächsten Mal.
Das machen wir beim nächsten Mal, genau. Ja. Genau. Okay, also Matthias, ich danke dir nochmal ganz herzlich.
Ja, das war mir eine Freude.
Mir war es auch eine Freude. Ich denke, also es war echt, echt lustig. Mal schauen, wie die Reaktionen sind, ob es Reaktionen gibt diesmal, wer weiß.
Ja, es wird eine große Lobhudelei, genau, beim nächsten Mal. Ich befürchte das, ja. Egal. Vielleicht wollen wir auch keine Reaktion. Mal schauen.
Ja, man weiß es immer nicht. Aber sagen wir so, es ist immer besser, irgendwelche Hasstiraden zu hören, als irgendwie gar nichts zu hören. Das ist irgendwie auch.
Ja, das stimmt.
Ja.
Wobei ich muss es mir auch nochmal anhören. Also ich habe so dieses Gefühl, dass ich kann mich noch erinnern, damals als Big Brother auf Sendung gegangen ist, diese schreckliche Sendung auf RTL 2, da haben die Leute immer gesagt, ich habe irgendwann zwischendurch total vergessen, dass die Kamera läuft. Und ich habe gerade auch gemerkt, ich habe zwischendurch auch total vergessen, dass das Mikrofon läuft.
Und daher, ja. Dann wird es auch für dich noch interessant.
Morgen einfach direkt online.
Jetzt aber schnell raus sozusagen. Ja, ich werde mich bemühen, dass das auf jeden Fall noch irgendwie, vielleicht am besten am Morgen oder so, dann fertig ist. Also mittlerweile habe ich jetzt sozusagen ein bisschen meinen Workflow zusammen und das sollte jetzt schneller gehen als beim letzten Mal. Beim letzten Mal, da musste ich noch ziemlich viel herumprobieren und ausprobieren und so. Aber das geht jetzt dann wahrscheinlich schon besser. Aber es ist ja jetzt dann übermorgen sogar nochmal eine Podcast-Aufnahme, dann ist wieder der Wolfi dabei und also
Fulltime-Job für dich.
Ne? Ja, mittlerweile, ja. Also am Wochenende ist durchaus schon verplant.
Vorbereitung und
ja, genau. Okay.
Ja, zum Abschluss noch jemand empfehlen darf, das habe ich mir vorgenommen, dass ich das noch sage. Ich würde in diesem Podcast ja auch gerne mal den Florian hören. Weil ich glaube, dass er sehr lustige, sehr schöne Dinge zu erzählen hat. Und Florian, wenn du das hörst,
ja,
mach es, Alter.
Genau, also, nee, aber stimmt, das, klar, das wäre eigentlich eine Idee. Also, wenn er will, klar, das wäre eine schöne Geschichte.
Ja, in diesem Sinne.
In diesem Sinne. Dann, sag mal, auf Wiedersehen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja, genau. Macht Idiot, wie der Kölner sagen würde.
Okay, und der Bayer sagt Servus.
Ja. Okay. Also. Bis dann.
Ciao.